Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zur Fernschuss-Podcast-Episode zwischen dem dritten und vierten Bundesligaspieltag. Yes, sir. Wir haben ja bereits am Montag über den vergangenen Spieltag geredet. Wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann checkt das sehr, sehr gerne aus, natürlich wie immer. Uns persönlich machen die Montagsfolgen sehr viel Spaß und die kommen auch bei euch sehr gut an. Deswegen freuen wir uns da immer über euer sehr positives Feedback. Falls ihr natürlich konstruktives Feedback da habt, könnt ihr uns das immer auf Instagram schreiben, fernschuss.pod. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Heute natürlich wie immer an jedem Mittwoch Preview-Show. Wir werden so ein bisschen auf Champions-League-Rotation schauen und euch bestmöglich auf Bundesliga-Spieltag Nummer 4 vorbereiten. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit und Abfahrt. Das ist der Fernschuss-Podcast.
Weiser vorbei an Davis und rein damit!
Jeden Mittwoch in eurem Podcast-Feed.
Bleibt dran und Musiala!
Mit euren Hosts Jakob, Paul und Tobi.
Wirklich das wichtigste Tor für City seit Aguero 2012.
Was geht ab, Freunde? Und damit herzlich willkommen zum Fernschuss-Podcast. Ich bin natürlich wie immer nicht alleine. Der liebe Jakob und der liebe Paul sind bei mir. Was geht, ihr zwei?
What's up?
Hallo.
Ich muss mal gucken, ob ich heute nicht zu viel Energie habe. Ich nehme das erste Mal den Podcast im Stehen auf und normalerweise, wenn ich stehe, bin ich total hibbelig und ein bisschen aufgedreht. Deswegen mal gucken, ob das heute funktioniert. Ich habe eine Einstiegsfrage an euch und die hat ein bisschen Recency-Bias und ich will von euch wissen, wenn ein Bundesliga-Profi bei Mario Kart als Fahrer mitspielen würde, wer wäre es und würde er das Ding gewinnen? Oder welcher Profi würde gewinnen, wenn er bei Mario Kart ein Fahrer wäre?
Also ein Fahrer im Sinne von einem Auto sitzen oder am
genau, der fährt quasi Controller. Gegen Waluigi, gegen Mario, gegen Peach, okay. Gegen Mrs.
Blub. Aber selber am Steuer.
Ja, der fährt selber. Also er sitzt nicht vor der Konsole, sondern er sitzt in diesem Kart drin in der Mario-Welt und fährt gegen die anderen. Welcher Profi würde gewinnen? Oder wer wäre es überhaupt erstmal?
Boah. Dass Marco Reus nicht mehr da ist.
Wieso Marco Reus? Ist der Kartfahrer?
Ja, dann wird doch der Führerschein weggenommen, weil er so schnell irgendwo gefahren ist. Und gebissen wurde. Boah, man braucht irgend so einen Verrückten, weil es gibt ja Items, ne?
Ja. Naja. Wir brauchen jemanden, der sich nicht zu schade darum ist, jemanden mit einer Schildkrötenpanzer-Ding abzuwerfen.
Ja, ich glaube, ich nehme trotzdem Riemann, auch wenn er außen vor sich weiß. Der ist immer klein, der erste Gedanke, so ein Kobold.
Und der,
also halt, der ist so klein, der ist ja nicht klein, aber ich meine mit seinem Buckel, immer wenn er rausrennt, den kann ich mir perfekt auf so einen Kart vorstellen, wie er sich aufregt, wenn er eine blaue abbekommt.
Ja, safe.
Ich glaube, ich würde das einfach nehmen.
Das ist immer Riemann. Ich werde auch wieder ein Bild dazu erstellen, deswegen habe ich die Frage unbedingt genommen. Aber Paul, wen nimmst du?
Ja,
da kannst du in meinen Kart, kannst du da Niklas Süle reinsetzen.
Süle?
Irgendwie fühl ich den Gedanken. Ich weiß nicht, warum ich auf den gekommen bin, aber ja, ich weiß.
Ich glaube, Süle ist so ein bisschen crazy. Ich glaube, ich habe mal ein paar Interviews von dem gehört, da ist der schon immer so ein bisschen crazy unterwegs. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er auch Bock hätte, sich in so einer Welt. Der hat auch, glaube ich, Spaß dabei. Wäre so jemand, der wird das voll enjoyen. Kann ich mir gut vorstellen. Okay, dann sind unsere Mario Kart-Fahrer Niki Süle und Manuel Riemann. Bin ich mal sehr gespannt. Wie gesagt, ihr könnt auf fernschuss.pod das Ganze abchecken. Ich poste es meistens direkt nach dem Podcast oder wenn ich ihn am nächsten Tag selber höre, dann gibt es meistens einen schmackofatzigen Photoshop-Expert-Edit in der Story. Könnt ihr gerne abchecken. Würde mich auf jeden Fall freuen. So,
Insta-Fragen. Sieht wieder aus am Ende wie AI generiert.
Das ist eigentlich voll dumm, dass ich das nicht mache, Mann. Das müssen wir eigentlich nutzen.
Ja, das müsstest du eigentlich mal machen.
Ja, ich guck mal, ob ich es hinbekomme.
Okay.
Eh nicht.
Nee.
Dann machen wir weiter mit Insta-Fragen.
Yes,
auch Recency-Bias. Aber natürlich habe ich das so geplant. Von Marvin.yasai. Bei welcher damaligen Stefan Raab-Show hättet ihr am liebsten mitgemacht?
Ich kann es kurz machen. Für mich war immer der allergrößte Traum, jemals bei Schlag den Raab dabei zu sein. Das liegt aber auch daran, dass ich ein total kamerageiler Mensch bin, seit ich 5 bin. Also ich wollte einfach dabei sein, um mir die Show dann am Ende selber anzugucken, wie cool ich da abschneide oder wie sehr ich reinscheiße. Ich gucke mir einfach selber gerne zu. Ich glaube, das ist so ein YouTuber-Gen. Das habe ich auf jeden Fall schon immer gehabt und ich hätte es so geil gefunden, mal in so einer Show dabei zu sein und da irgendwie gegen Stefan Raab mies abzustinken, weil der Mann war so eine Maschine. Der hat mich komplett auseinandergeschraubt, außer in den sportlichen Sachen. Und selbst da war der immer völlig crazy. Also safe Schlag den Raab wäre für mich immer war und ist für mich ein absoluter Traum immer gewesen.
Für mich auch hundertprozentig. Also Schlag den Raab hat so das verbunden, was irgendwie, glaube ich, ganz cool gewesen wäre, so diese Kombination aus Wissen und Sport. generell Sport auch, weiß ich nicht, diese Minigames, die hätten mir auch echt super gelegen. Weiß nicht, wenn man da reingeht und sagt, man hätte das gewonnen, wäre, glaube ich, ein bisschen crazy gegen Raab, aber ich hätte mich da gerne mal dran versucht, an einem Prime Raab.
Schlag den Raab ist einfach Deutsche, unser montäglicher Zockerabend.
Ja, genauso.
Jo, genauso.
Was wäre noch cool gewesen? Wo hättet ihr euch noch gesehen?
Ich weiß nicht. Also, ich schlag den Raab, hätte ich, glaube ich, nicht. Also, keine Ahnung, kann ich jetzt schlecht einschätzen, aber ja. Ich wäre einfach umgefallen davor, glaube ich. Das hätte ich nicht geschafft und. Ich wäre dann so nervös gewesen, hätte dann so dumme Fehler gemacht und anschauen hätte ich es mir auch nicht wollen danach. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube, das würde ich nicht mitmachen. Ich habe nicht so viel da immer angeschaut bei ihm, aber dieses Rocket League in Real Life, Autofußball oder wie das
heißt. Autoball-WM, Alter.
Ich glaube, das ist ganz geil, witzig.
Mann. Niemals Rocket League ohne Boost.
Wok-WM wäre auch nichts, aber was gab es da noch so in mir?
Turmspringen finde ich auch übergeil nicht cool. Fand. Nee, doch, ich hätte ich auch nicht übel machen. Bock drauf gehabt. Auch vom Stocker Training her hätte ich übel Bock gehabt, damit mit so Stocker, nee. Mir sind meine Halswirbel schon ein bisschen was wert, deswegen habe ich auch die Mini- oder Autoball-WM dann nicht gemacht. Eisfußball gab es ganz, ganz früh, aber ich glaube, da hätten wir vielleicht am besten abgeschnitten, aber das catcht mich jetzt nicht so. Bei mir wäre es auf jeden Fall entweder Schlag den Raab oder TV Total Turmspringen gewesen. Das waren immer die Formate, wo ich als Kind dabei sein wollte. Beim TV Total Turmspringen zu 60% wegen den Playmates, weil das als Kind einfach der Übershit war. Wenn man da einmal irgendwie eine Brust gesehen hat, man dachte, Alter, was sehe ich hier, krank. ja, und dazu dann noch die Schlag den Raab Show. Das wäre geil gewesen.
Sehr gut. Dann sehr gut. Haben wir schon mal vielleicht einen Titel für die Folge. Dann
Tobi Guide of Playmates oder was?
Ja, irgend sowas. Dann
13-jähriger
nächste Frage von Dom SZ-03, der Legende. Auch schon oft Fragen gestellt hat, der und auch immer per DM Fragen stellt, weil die immer ein bisschen größer sind und sehr, sehr cool, also ist auch wieder dabei. Solche Fragen fühle ich sehr. Die drei besten Punkte im Schnitt von den jeweiligen Teams möchte er wissen. Wir fangen an. Spieltag
3.
Wir können jetzt keine 18 Mannschaften durchhauen.
Nein, der hat 3 rausgekommen.
Ah, okay, check ich, ja. Okay. Ich war gerade schon.
Krasses Konzept.
Ist das unser Podcast heute?
Wir fangen an mit Mainz. Also, okay. Er hat Punkteschnitt aufgeschrieben.
Ja, Amiri 1 ist obvious.
Spielen wir hier zusammen?
Ja, oder?
Ja, also da muss ja Zentner auch
sein. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Zentner 2, Amiri 1 ist wirklich richtig
kämpfend. Sagt mal die, euren Schnitt, den ihr denkt.
Amiri 115.
Zentner. 115? Hat er nicht schon 3 grüne Balken gemacht?
Ja, aber 115 finde ich schon viel.
Ja, aber das eine Game war über 200.
Boah. Das war doch mit Elfertor, oder?
Ja, weil egal. Ob er, wenn er 200 plus macht und noch 2 grüne Balken, ist er niemals bei 115.
Ich dachte, wir sollen predicten.
Nein, nein, den jetzigen Stand.
Ach so, ja, das ist quasi ein Ratespiel, check ich, okay. Ich dachte, wir sollen callen, was quasi der App oder was die drei besten Punkte für die Saison sein werden. So
nein, ihr sollt wissen.
Deswegen hat Tobi bei Schlag den Raab nur die Sportspiele gemacht.
Ja, okay, dann.
Das Spiel nicht verstanden, dann wäre schon halb vorbei.
Aber hey, ich bringe den Vibe mit. Ich hätte die ganze Zeit gelacht, wie ich immer mache. Und dann sieht's cool aus.
Ja, das ist passiv aggressiv. Dann muss jeder ausgewechselt wird.
Zentner ist jetzt. Zentner kann ich dir sogar sagen, der hat 2x200 gemacht, doch mal 80, also 480 durch 3 mal 160, oder? Ja. Hat Amiri mehr oder weniger?
Ich hätte ungefähr das gleiche gesagt. Ja, ich hätte über 200 und die anderen Male, glaube ich,
bei. In Bremen 115 weiß ich, aber ich weiß nicht, was er im zweiten Spiel gemacht hat.
Ich glaube auch 120, 130 oder so, glaube ich.
Mhm. Ich habe irgendwie 167 im Schnitt bei Amiri im Kopf. Frag mich nicht warum. Ich würde sagen, Amiri 1 mit 167, Zentner 2 mit 160 und dann die 3.
Ja, wir hatten noch getroffen bei Mainz.
Kort verkackt mit dem. Eli hat jetzt getroffen. Ich glaube, ich würde sogar echt Lee sagen, weil Hanko Olsen ist jetzt ausgefallen. Ich würde sagen, Lee auf der 3 mit, keine Ahnung, 90.
Nice,
stark.
Okay, nice.
Ja, das ist richtig. Also die Reihenfolge.
Oh,
nice. Zentner mit 160 auch richtig. Amiri hat 164, also knapp. Und Lee hat 100, genau.
Finde ich Alter, ganz stark von uns, ich schwöre.
Das war ja schon nice.
Das ich habe jetzt stark nicht gegengecheckt, aber wir vertrauen dem guten
Gerade Mann. So.
Mal. Dann nächste Mannschaft, machen wir weiter mit Dortmund.
Okay.
Oh.
Ich würde sagen, auf der 1 ist recht safe Pascal Groß, oder? Weil er am konstantesten gepunktet hat und alle drei ja Spiele gemacht hat. Schlotter hat ja auch gut gepunktet, aber im zweiten nicht so stark und letztes Spiel ausgefallen. Ich glaube, Anton hat noch sehr, sehr stark gepunktet.
Auf jeden Fall sehr konstant.
Ich würde sagen, Groß auf die, also Punkte können wir gleich gucken, aber ich würde sagen, Groß auf die 1, Anton auf die 2 und dann Brand auf die 3.
Aber hat Brandt überhaupt schon einen Scorer?
Er hat letztes Spiel einen Assist gegeben, hatte 150 Punkte. Ich glaube halt, Süle hat die letzten zwei Spiele nicht. Der hat gegen Bremen nur 60 gemacht, jetzt auch wieder nur 60.
Ja, der war der Schwächste in der Dreikette.
Mhm. Also ich würde sagen, Groß 1, Anton 2, Brandt 3.
Wie viel
hat Adeyemi? Warte, was mit Bino Gittens? Der hat doch schon 2 Tore gemacht.
Ja, und Adeyemi?
Nee, ich glaube, der hat in den ersten zwei Spielen nicht viel gemacht. Jetzt im zweiten hat der natürlich richtig viel gemacht mit über 300. Oh, wobei, das ist schon strong, ne?
Ja, deswegen.
Ja, okay, dann würde ich tatsächlich sogar echt Groß Anton Adeyemi sagen.
Wäre ich auch dabei.
Nehmen wir. Eingeloggt.
Bei Groß sind das, wie viel sind das im Average? 180?
Glaube ich nicht. Ich hätte auch so 160 gesagt.
Ich sag so 160,
ich glaube Anton ist so bei 130 und dann Adeyemi durch das letzte Spiel auch so bei 120 oder so.
Ja, der hatte, glaube ich, 330 Punkte. Ja, loggen wir sein.
Ihr habt eins richtig mit Groß.
Der Anton ist nicht die 100,
Zwei. Nee, hat 169. Es geht ja nur um Schnitt, deswegen ist Schlotterbeck auf der 3 und nicht ja, okay. Anton. Aber Platz 2 ist Adeyemi mit 141
im Schnitt.
Und dann Platz 3 Schlotterbeck mit 138.
Ja, okay, fair. Wenn man nicht an, ich habe an gesagt.
Ja, das also, Schlotterbeck war unfair.
Ja, ich wollte es nicht sagen, was uns offensichtlich wäre, aber Tobi hat ja gesagt, Schlotterbeck hat auch ist ausgefallen. Gut. Deswegen dachte ich, vielleicht denkt er einen Schnitt.
Okay. Ja, der hat allein im ersten Spiel 250 gemacht. Ist schon crazy.
Dann Heidenheim noch als letzte Mannschaft.
Okay.
Also mindestens einer von den dreien.
Schöppner war halt auch crazy konstant. Ich weiß ja nicht, was der jetzt gegen Dortmund gemacht hat im letzten Spiel, aber in den ersten beiden Spielen war der überkrass.
Wer hat denn die ganzen Tore gegen Augsburg gemacht? Schöppner hat eins davon gemacht, glaube ich.
Sienz hat einen vorgelegt.
Bräunig!
Sienz hat einen gemacht, Piering hat einen gemacht, Bräunig hat einen gemacht, glaube ich. Und Schöppner. Ja, ich glaube, Wanne eins.
Beck hat einen gemacht auch.
Beck, stimmt. Aber ich keine Ahnung, also Wanner, Schöppner und dann Mainka?
Pieringer? Ich glaube, Mainka war noch nicht so strong.
Der hat in den ersten beiden auf jeden Fall grüne Balken gemacht. Ich weiß noch nicht, was er gegen Dortmund gemacht hat. Das sind irgendwie, ich habe keine Heidenheim-Punkte gegen Dortmund vor Augen. Null. In den ersten beiden hat Mainka jeweils einen grünen gemacht. Sienz hat auch einmal sehr viele Punkte gemacht.
Boah, die sind alle so auf einem Niveau, habe ich das Gefühl.
Also ich würde Mainka über Pieringer nehmen. Ich glaube, Pieringer hat. Ne, ich weiß auch nicht, wer gehen. Wobei mit dem Dortmund-Spiel, ich glaube, der hat genau ein 100er Average. Ich weiß ja nicht, ob mein Kanal da drüber ist mit 2 grünen Balken. Ich glaube, ich würde Wanner, Schöppner, Sienza nehmen. Weil Sienza ja auch ein Ausrasterspiel drin hatte. Mit 200
Euro. Ja, können wir machen.
Gut, Wanner, Schöppner, Sienza.
Punkte wollte ich nicht sagen.
Kann ich nicht, um ehrlich zu sein, wäre pur geraten.
Okay. Er ist eh sau eng zusammen. Ihr habt einen richtig, aber ihr habt alle drei genannt, also nur einen vertauscht.
Ja, okay, fair.
Okay, ist gut. Schöppner ist auf der 1 mit 135,
das ist auch
dann
crazy,
Wanner eigentlich. Auf 131 und dann Sienza auf 100, mit 129.
Alter.
Junge, ich sag ja, die sind alle so close.
Aber ja, finde ich geil, dass wir alle drei genannt haben. Stark.
Ja,
was sagt? Ich muss jetzt eben nochmal Pieringer gucken, kannst du ruhig weitermachen.
Ich glaube, er hat genau
100. Ja, dann. Ich habe nur noch eine Frage übrig, die. Was heißt, also auch wieder eine bisschen größere Frage, diesmal von Spotify, von den Kommentaren.
Oh, geil, also, ey, schreibt Spotify-Kommentare, wir finden das so geil. Es hat gestern einer kommentiert, mehr Kommentare als bei Tobis YouTube-Videos, ich habe mich kaputt gelacht. Und es ist halt wirklich so, ich finde es richtig geil, wie viele Leute in diese Spotify-Kommentare schreiben. Macht das weiterhin, ohne Spaß, richtig cool, dankeschön.
Piringer bei 100 glatt, also Platz 5 nach Müller dann noch.
Boah, habe ich genau bang on predicted, ich bin so eine Maschine. Wir können es ja so machen, dass wir immer mindestens eine Frage aus den Spotify-Kommentaren noch holen. Weil ich finde das geil, wenn Leute da was schreiben.
Ja. Wenn ich es nicht schaffe oder nicht daran denke, dann verzeiht es mir. Aber ich wollte dich auch gerade sagen, dass ich auf jeden Fall, wenn da Fragen sind, aber ich werde nicht immer bei Insta-Story darauf verweisen. Also einfach, wenn ihr die Folge gehört habt, die Frage stellen, die schaut dann bei der letzten Folge. Die kann auch ein paar Tage alt sein, die bleibt ja da auch. Gut, genauso hat es der Aaron auch gemacht. Der hat geschrieben, Top 11 der verrücktesten Bundesligaspieler aktuell.
Jesus, wie?
Also verrücktesten auf was bezogen?
Ja, das können wir frei interpretieren, oder?
Okay.
Also halt einfach die aktuelle Stand der Saison mit den aktuellen Spielern, die Top 11, wer am verrücktesten ist.
Was ist ein Verrückt?
Ja, keine Ahnung. Ich würde schon halt so ein, wie gesagt, wie Riemann beim Kartfahren ist bei Torwart auch ganz weit oben bei mich.
Raberantor, der Mann hat einen Schaden.
Ja, genau, sowas.
Ja, machen wir ein 3-4-3.
Ich schreibe es nebenbei auf, dann mache ich wieder eine Story oder so.
Ja.
Lass ein 4-4-2 spielen. Ist immer angenehmer.
Angenehm.
Okay. Angenehm. So, Außenverteidiger, wer ist crazy unterwegs? Leider ist Rogerio noch gesperrt, aber der wäre...
Ryerson, oder?
Ja, die Dampfwalze, Alter, safe.
Dampfwalze haut alle weg, der hat kein Erbarmen.
Vor allem, der ist off the field, du könntest bei ihm so ein geiles Meme machen, weil er immer off the field hat, immer diese süße Brille an, ist immer so, hallo, ich bin der Julian. Und auf dem Platz wumst er einfach alles weg, schreit rum, meckert jeden an, todesgeil. Also Ryerson. Ich kann
auch einen Pong nehmen, auf der anderen Seite.
Nee, der ist doch nicht crazy, der ist doch voll der Süßi.
What?
Okay. Der lässt sich mal voll schnell provozieren, ja, aber...
Ich finde den echt wirklich gar nicht crazy.
Ja, bisschen.
Raum hat ein bisschen einen Dachschaden. Den könnte man noch nehmen.
Ist für mich gleich ungefähr. Ich meine, Ryerson können wir auf beide Seiten stellen, das ist Wurst. Mhm. Da wird es doch noch irgend so ein Typ, der immer marschiert und die Leute weghaut und keine Ahnung, und sich immer aufregt über alles. So ein Liner oder so wäre doch noch...
Liner, oh mein Gott. Ja, Peter ist einfach nervig. Aber Liner wäre, glaube ich, geil.
Ja, okay, ich sag gar nichts mehr.
Nein! Ich bin nur ehrlich.
Beziehungsdrama, machen wir der Preview-Show weiter.
Schreibt mal bei Spotify rein, wenn ihr Frimpong auch crazy findet.
Ich finde den echt nicht crazy. Ich finde ihn auch nicht süß. Mit der Swaggy gut. Boy. Ich bin für Liner, der hat echt auch einen kompletten Schaden. Also dann packen wir Ryerson auf links und Liner auf rechts, wenn ihr damit cool seid.
Ja.
Natürlich.
Sehr gut. Habe ich auch keine andere Wahl gelassen. Innenverteidiger.
Da gibt es ganz, ganz viele.
Da muss man überlegen, weil da gibt es bestimmt eine Menge.
Beziehen wir jetzt crazy einfach darauf, die am meisten reinhacken oder was?
Nö, kann
oder? Sein. Die einfach so, oder die ganze Zeit wie ein Rüdiger, der hackt ja jetzt nicht rein, aber ist halt einfach verrückt, weil der ganze Zeit rumspringt, die Maschen macht und Hampelmänner.
Jens habe ich direkt im Kopf. Der ist nur am Trash-Talken, die ganze Zeit irgendwie, jetzt auch am Wochenende. Ja, als Friedel Roth gesehen hat, habe ich die ganze Zeit auf ihn geguckt, weil er hat ihn quasi so vom Feld gewunken nach dem Motto, ja Junge, piss dich.
Da kannst du Jens und Chor da beide zusammen reinstellen.
Oh, Chor, Alter. Ja, Chor muss eigentlich auch mit drin sein.
Ja, dann mach Chor, dann Jens nicht, dann irgendjemand noch Jens, wir brauchen Chor. Noch, da gibt's auch noch irgendjemand, der so richtig, also so ein Rüdiger halt einfach. Ein
Hacker. Der Hackfleisch Hacknetze Hacker.
Ja, oder halt einfach so einer, der die ganze Zeit die Leute so immer begrapscht und so.
Da gäbe es bestimmt so geile Picks, Mann. Wir müssen auf irgendwas Cooles kommen.
Stuttgart hat niemanden, Dortmund eigentlich auch nicht, Bayern auch nicht.
Gar nicht so einfach. Da gibt es safe irgendwelche Lustigen, die da voll reinstechen.
Mann, Paul, sag doch mal was.
Fällt keiner ein. Ich habe gerade noch an den Kapier gedacht, wenn der bei irgendeinem Bereich
Da gehen wir wieder ins Hacken in Jack-Richtung.
Ja, ich weiß, ich kann das jetzt auch nicht mehr anders interpretieren.
Ich würde mit dem KB dann gehen, ich finde den eigentlich ganz gut.
Ja, okay.
Gut, nehmen wir den Hacker Hinkapje auf unseren linken Innenverteidiger. Mittelfeld, jetzt wird es halt schwieriger. Ich glaube, die most crazy Leute sind meistens in der Defensive unterwegs. Wobei, Victor Boniface spielt auch noch Fußball.
Ja, den kannst du schon mal einmachen. Den kannst du schon mal reinmachen.
Also Boniface, Stürmer Nummer 1. Haben wir irgendwelche crazy Außenbahnspieler?
Ja, so ein Silas, oder? Der ist gewechselt leider, aber sowas wäre...
Ja. Das ist halt so eine andere Richtung von crazy, aber eigentlich schon. Ja. Der lebt irgendwie in seiner FIFA, ich drehe am Stick-Welt. Also kann man schon auch nehmen.
Der Koulibaly früher auch bei Stuttgart. Was ist früher vor 2 Jahren? Der war auch so ein crazy...
Ey, ist doch nicht so lange her, oder? War der letztes Jahr nicht noch beim VfB?
Weiß nicht. Ja, ich glaube vor... Aber ich. Boah. Auch schwer.
Außen sind eher so ruhige. Ich weiß nicht. Außenspieler spielen immer eher Fußball.
Also eigentlich, ich kann schon anderen Stürmer vor. Nach dem jetzigen Saisonverlauf muss man eigentlich auch Tim Kleinitz hier mit reinnehmen.
Wegen dem Meme.
Der beleidigt die ganze Zeit die Leute und schreit die Leute an. Wenn er jemanden irgendwie in Körperkontakt geht, dann meckert er direkt so nach dem Motto, steh auf, Junge. Er ist immer total drüber. Mhm. Und schreit alles.
Undav und Demirovic sind auch nicht so, sind auch beide sehr interessant.
Undav muss rein. Da, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Ja, okay, komm. Dann nehmen wir Undav neben Boniface. Undav muss hier rein. Ich glaube, der ist richtig, richtig crazy, der Mann. Mittelfeld ist halt echt nicht so leicht.
Bei Augsburg ist Rex Bitschei auf den Außen.
Das ist schon crazy.
Das ist wirklich bestellt, dass der bei Liga Insider als unangefochten Gesetz auf einer offensiven Halbposition, Digga, ey. Keine Ahnung, Alter. Das ist echt bodenlos.
Also von mir aus kannst du auch Chaka und Chan oder so in die Zentrale packen. Das sind für mich so Kandidaten.
Chaka fühle ich.
Ja, wobei auch Chan... Ignacio ist aber auch fast, oder?
Chan macht auch ab und zu mal so ein random Roulette etc. Ja. Palacios für mich eher als Chaka. Palacios ist halt auch jemand, der überall reinfliegt.
Ja.
Mit so keiner Gnade. Aber als ob es nicht irgendeinen Sechser gibt, der noch mehr Holz als die, wie die jetzt genannt haben.
Wir haben ja Kor schon weg.
Ja, true.
Mir fällt kein größer Holzfuß ein als Kor. Dass der am Wochenende auch noch auf dem Platz stand, ist auch schon verrückt.
Ich glaube, Wittek hat letztes Jahr 17 gelbe Karten gesehen, aber wenn wir halt auf die Bundesliga-Sample-Size gehen, hat man noch nicht so viel gesehen, wie generell von ganz Bochum.
Ich schaue Augsburg nicht so, aber wie ist denn Jakic bei Augsburg? Oh, der war doch bei Frankfurt auch immer. Okay. Und Maloney ist auch zu ruhig, oder? Ich meine, der ist auch, aber...
Ja, auch kein der hat auch schon ganz gut, aber jetzt nicht so crazy.
Und Irvine, wie spielt der? Ich habe auch noch...
Nö, der ist eher so ein bisschen...
Auch der so ist halt swaggy. Eher so...
Komm, wir müssen ein bisschen hier vorankommen. Emre Can logge ich mal ein für den Z, fürs Mittelfeld. Palacios haben wir eben auch gesagt.
Ja.
Muss eigentlich auch mit rein. Und dann brauchen wir nur noch schnell zwei Außenballspieler. Das kriegen wir hin.
Ja, dann packen wir Fintech auf links.
Ist der crazy?
Der ist halt einfach Stuttgart 2.0. Nicht Stuttgart, der ist Suarez 2.0. Der gewinnt auch jeden Zweikampf am Boden.
Ja, okay, fair. Komm, nehmen wir Wittek aufs linke Mittelfeld und dann brauchen wir noch einen für die rechte Seite.
Ich meine, Xavi Simmons ist natürlich nicht so, aber...
Nee.
So crazy Leute umhaut, aber ich meine, der ist schon auch ein bisschen...
Nee, ich check, was du meinst.
Oder, ja, Odyssey ist auch nicht so... Der ist halt so Frimpong-mäßig unterwegs. Ja, Außenspieler ist schwer. Wenn nicht, dann machen wir Rex Bitschei dahin.
Wir nehmen Elvis Rex Bitschei. Wenn er da außen spielen kann, dann kann er das bei uns in der Elf auch. Gut, sind wir durch. Das ist unsere finale Elf. Ich sehe es nochmal vor. Graberer im Tor. Außenverteidiger sind Ryerson und Leiner. In der Mitte haben wir Hincapié und Kor, Bro, das sind legit 60 gelbe Karten pro Saison, die Verteidigung. Wittek, Can, Palacios und Rex Bitschei im Mittelfeld und Boniface und Dennis Undav sind unsere beiden Stürmer. Perfekt.
Ja, aber die Spieler mit den meisten gelben Karten aufgestellt. Ja.
Ey, das soll jetzt doch Palacios. Ich dachte, Chaka ist für dich mehr als Palacios.
Nee, ich habe gesagt, Palacios ist mehr als Chaka.
Achso, okay.
Ja. Gut, dann sind wir damit durch. Und dann würde ich sagen, können wir zu unserem Main-Part am heutigen Tage kommen. Und wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen über die Champions-League-Rotation geben. Ist ja wieder The Champions-Woche an der Stelle hier. Es geht wieder los, die Mehrfachbelastung startet. Juhu. Für die neuen Manager, ihr könnt euch auf den ein oder anderen Bruch am Wochenende einstellen. Das wird jetzt in den nächsten Wochen auf jeden Fall der Fall sein. Und vielleicht sogar krasser als jemals zuvor. Denn ja, wir haben jetzt, glaube ich, bis Oktober, bis die nächste Länderspielpause ist, haben wir konstant englische Wochen. Was vollkommen crazy ist. Das heißt, dauerhafte Rotation, dauerhafte Mehrfachbelastung. Es wird mega lustig und unsere Aufgabe ist heute bei den Champions-League-Mannschaften wohlgemerkt, also bei Leverkusen, Stuttgart, Bayern, Leipzig und Dortmund, so ein bisschen auf die gesagte Rotation einzugehen und euch da so ein bisschen abzuholen, was man letzten Endes beachten sollte, wo man Rotation erwarten kann. Und ja, das soll so unser erstes Ziel sein. Deswegen würde ich sagen, wir starten direkt mit der fünftbesten Mannschaft letztes Jahr, mit dem BVB, die erst heute Abend spielen. Und ich frage euch, wo ist es die größte Rotationsgefahr? Gibt es die überhaupt? Oder denkt ihr, der BVB hat nicht wirklich viel, um groß rotieren zu können?
Ja, generell muss man bei den Mannschaften erstmal differenzieren, wann die diese Woche spielen. Also ob sie jetzt Dienstag oder Mittwoch spielen oder ob sie Samstag oder Sonntag spielen. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Dortmund spielt jetzt Sonntag 17:30 Uhr, was ja dann eigentlich auch noch ein relativ weiter Zeitraum ist. B spielt sogar noch 2 Stunden später am Sonntag. Deswegen, da muss man auch so ein bisschen unterscheiden. Aber ja, so rotationsmäßig halt besonders die Offensive bei Dortmund. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Guirassy jetzt komplett die Zeit spielt. Ich glaube schon, dass er in der Startelf stehen wird, aber dann relativ früh rausgehen wird. Auf den Außenpositionen finde ich das noch schwieriger einzuschätzen, besonders bei Malen, Sabitzer und so. Weiß ich nicht, hat sich jetzt schon rauskristallisiert, dass man da nicht so einschätzen kann, wer am Ende spielt. Ich glaube, das hat sogar fast weniger mit Rotation, sondern irgendwie mit Form zu tun. Ja, und dann halt noch in der Zentrale. Kann man theoretisch auch einfach bei Liga Insider schauen, welche relativ unsicher sind, weil da würde ich grundsätzlich eigentlich so mitgehen erstmal.
Ja, würde ich auch mitgehen, man kann es noch nicht genau sagen, weil die noch nicht gespielt haben. Aber man hat einen Kern, der die meisten Spiele spielen wird, die aber auch logischerweise am teuersten sind und diese ganzen, weil die meisten günstigen oder mittelpreisigen Spieler, die werden halt rotieren und dann ja, entweder man hat den Luxus, dass man jetzt unter der Woche sich ein paar holen kann. Von beiden am besten, also von der Position, die fraglich sind, am besten beide Spiele, wie zum Beispiel jetzt Emre Can und ein Matcher bei Dortmund. Und dann eben schaut, wer da spielt an der Champions League und wer da am längsten spielt. Und dann kann man da vielleicht die Rotation absehen. Aber man hat jetzt auch unter Nuri Sahin noch nicht wirklich gesehen, wie der rotiert, auch wenn er jetzt mit Terzic schon da sehr nah an der Mannschaft war und natürlich seine Taktik wahrscheinlich auch schon größtenteils gespielt wurde, aber trotzdem gibt es ja auch Trainer, die gar nicht rotieren, bis sich jemand verletzt hat, so gefühlt. Deswegen muss man da auch mal ein bisschen achten. Also man kann sich jetzt nicht darauf festlegen, dass es immer eine 50-50-Rotation gibt, dass einer Champions League spielt und der andere Bundesliga. Aber wie Paul schon gesagt hat, Liga Insider ist, glaube ich, da ganz gut immer dabei. Da sieht man so die Stammspieler, die meistens oder fast immer spielen und da, wo Pfeile sind, da wird es halt immer ein bisschen eng und da dann am besten einfach die Aufstellung abwarten.
Ja, das ist natürlich die Easy-Mode-Variante. Deswegen, wir wollen jetzt auch ein bisschen Butter bei die Fische machen. Welche Spieler, denkt ihr, werden am wenigsten von der Rotation betroffen sein? Also ich glaube, jede Mannschaft hat so, ich glaube, Alonso hat es mal den Core der Mannschaft genannt, der kaum bis gar nicht rotieren wird. Und was ist das bei Dortmund? Also welche, sag mal, 5 Spieler, denkt ihr, werden gefühlt gar nicht von der Rotation betroffen sein oder vielleicht auch mehr? Das sollten wir auf jeden Fall noch klären. Also welche Positionen sind super von Rotation gefährdet? Ich meine, Paul hat da schon so ein bisschen eingeleitet mit der Offensive. Ja, was ist da so euer konkreter Gedanke? Wo kann man richtig dicke, fette Rotation erwarten und wo wird es eher ein bisschen weniger?
Also ich würde sagen, wo es gar keine gibt, ist zum einen erstmal ein Tor. Und dann wüsste ich auch nicht, wer aus der Dreierkette rausrotieren sollte, weil die Alternativen sind jetzt nicht groß da. Und ich glaube nicht, dass man für ein Bundesligaspiel gegen VfB Stuttgart irgendwie die Formation ändert. Deswegen die 4 sind für mich safe. Riasson ist für mich eigentlich auch safe. Pascal Groß ist safe. Und vorne würde ich mich nicht mal festlegen, dass Brandt immer spielt. Keine Ahnung. Da wäre ich bei allen anderen Positionen, glaube ich, relativ vorsichtig. Aber das sind so die 6 Positionen, würde ich sagen, würde. Da wird, glaube ich, eher weniger rotiert.
Gehe ich auf jeden Fall
ja, komplett mit. Bei der IV Schlotterbeck als Nummer 1 ansehen und dann denke ich nicht, dass die immer Dreierkette spielen und alle fast immer spielen, weil dafür haben die zu wenig IVs, dass sie diese Saison Dreierkette spielen, weil wenn sich da mal jemand verletzt dann, und die nur Dreierkette gespielt haben, dann wird es da schon sehr, sehr eng. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da entweder rotiert wird oder die auch ab und zu mal eine Viererkette spielen. Aber Schlotterbeck ist da auf jeden Fall außen vor für mich. Bei Rotation jetzt an sich und sonst auch Groß und Brandt würde ich bei den Offensiven auch Nummer 1 sehen, der am meisten spielt. Dass man halt so eine Achse hat, wie bei Leverkusen auch, dass du in der Abwehr einen hast, im Mittelfeld einen und vorne einen.
Es wird ja, also es gibt keinen Spieler, der nie rotiert, im Normalfall. Außer du bist letztes Jahr Granit Xhaka und es gibt keinen anderen spielaufbauenden Sechser in der Mannschaft oder alle anderen sind verletzt. Dann natürlich ein bisschen was anderes. Aber normalerweise wird jeder Spieler auch irgendwann mal rotieren. Ich meine, wir haben es jetzt am letzten Wochenende gesehen mit einem Jamal Musiala und Serge Gnabry, die aktuell einfach felsenfest gesetzt sind und trotzdem dann mal in der Halbzeit ausgewechselt werden. Das ist ja auch der Fall. Also man muss ja nicht zwangsweise in der Startformation rotieren, aber man wird sehr, sehr häufig Spielerauswechslung haben zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt im Spiel. Und da würde ich zum Beispiel Brandt mit reinnehmen. Also ich glaube schon, dass Brandt fast jedes Spiel starten wird, aber ich glaube, der wird dann auch sehr, sehr häufig mal sehr früh ausgewechselt werden, was natürlich für die Besitzer übelst nervig ist. Ich gehe mit Paul komplett mit. Ich würde auch sagen, gut, Torwart nehmen wir komplett raus. Es wird nirgendwo bei diesen Top-Mannschaften Torwart-Rotation geben. Dafür sind auch die zwei Torhüter nicht gut genug. Ich würde sogar auch sagen, dass ich die Dreierkette in 98% der Spiele gesetzt sehe und auch keine Rotation sehe. Ich glaube, das wird genauso gespielt werden. Du hast auch nicht so diesen crazy Laufaufwand. Also ich gehe da schon von aus, dass die konstant diese Dreierkette spielen werden mit allen dreien. Ist ja sowieso im Aufbau eher so eine Viererkette mit Schlotti als LV. Ich glaube auch hier, dass dann lieber mal einer eingewechselt wird oder so und seine Minuten ein bisschen weniger bekommt. Ich glaube, insgesamt wird hier eine Dreierkette konstant gespielt werden. Riasson sehe ich auch aktuell absolut gesetzt, weil er gerade in der, ja, über diese gesamte Bandbreite der rechten Seite oder wo auch immer er dann eingesetzt wird, einfach den größten Mehrwert bietet. Also es ist halt ein klassischer Wingback, wie man ihn kennt. Die meisten anderen, die Dortmund hat, haben meistens dann nur offensiven Output. Deswegen sehe ich Riasson da auch als wirklich sehr essentiellen Part dieses Systems. Groß sowieso gesetzt, habt ihr schon gesagt. Und Kirassi bin ich gespannt. Also da, glaube ich, wird deutlich mehr rotiert werden, als man vielleicht denkt. Ich denke einfach, dass er im nächsten Monat zumindest mal noch mit oder vielleicht 50-50 der Spiele startet, weil er einfach noch nicht bei 100% ist oder halt eben wieder diese Match-Fitness erlangen muss. Also ich glaube, da wird deutlich mehr rotiert werden, als man denkt. Spätestens ab Oktober sollte er dann aber felsenfest sein. Ja, und alles andere sehe ich auch mit dicker, fetter Rotation. Also sei es ein Adeyemi, Jamie Bynoe-Gittens, Felix Metscher, Emre Can, Sabitzer, das wären auch so die drei Positionen, wo ich wirklich sehr, sehr viel Rotation sehe und die mich auch überhaupt nicht in Kickbase antören, wo ich komplett von wegbleiben würde, außer in riesigen Ligen. Da muss man dann auch auf solche Spieler gehen, aber wenn man die Möglichkeit hat, auf sowas eben nicht zu gehen, dann würde ich davon auch wegbleiben. Ja, das ist, glaube ich, so meine Einschätzung dazu.
Ja, grundsätzlich erstmal das Spiel abwarten und ja, dann einfach schauen. Ich glaube, das kann man auch zu den anderen zwei Partien sagen, die wir noch übrig haben. Habt ihr noch was zu Dortmund? Sonst
können gerne weitergehen.
Können wir weitermachen. Und ich würde so gern Tobis Meinung zu Bayer Leverkusen hören. Das würde mich jetzt richtig freuen. Deswegen darf Tobi gerne mit Bayer Leverkusen anfangen.
Wieso ich? Ich habe mich schon mental gerade auf RB vorbereitet. Ich wollte uns hier die große Mannschaft aus spannungstechnischen Gründen für den Schluss aufheben.
Wir sprechen von 5 großen Mannschaften.
Ja, aber Leipzig hier auf eine, egal. Ja, also Leverkusen, ich glaube, dass viel rotiert werden wird. Wer hätte es gedacht? Das liegt einfach daran, dass letztes Jahr zu der Phase, wo dann immer wieder dieselbe Elf in der Bundesliga gespielt hat, einfach der Fall war, dass die komplette B-Elf immer in der Euroleague spielen konnte. Weil eben die Gegner, keine Ahnung, Apoel Nicosia hießen und nicht wie jetzt in dem Fall gegen, keine Ahnung, gegen wen sie jetzt in der Champions League spielen. Wisst ihr das am ersten Spieltag? Porto oder so?
Gegen Feyenoord.
Perfekt. Fast Porto. Ist ja geografisch fast dasselbe.
Beides in Bayern, ja.
Wobei das zum Beispiel so ein Spiel wäre, wo ich mir vorstellen kann, dass dann in Anführungszeichen die B-Spieler in der Champions League starten. Weil es einfach eine Mannschaft ist, die man, also keine Ahnung, ich glaube, dann ist der Fokus doch eher darauf, nochmal eine sehr gute, konstante Bundesliga-Saison zu spielen. Die Champions League ist halt so ein One-Off-Ding. Du kannst da halt einen geilen Wettbewerb spielen, am Ende spielst du im Halbfinale gegen Real Madrid und dann machst du wie Stuttgart gestern das Spiel und fliegst am Ende trotzdem raus, weil die halt einfach geisteskranke Qualität der Einzelspieler haben. Deswegen, ich glaube, der Fokus wird bei Alonso, so wie ich ihn auch einschätze, bei der Bundesliga bleiben, dass dort tendenziell sogar die A11 spielt, außer geht jetzt eben gegen wirklich sehr harten Gegner in der Champions League, dann kann das auch mal switchen. Gerade für den Start glaube ich aber, dass dann die B-Spieler in Anführungszeichen, sei es in Belosian, in Bukele, Nathan Teller etc. dann am Wochenende ran dürfen, unter der Woche ran dürfen und dann die, ich nenne es jetzt mal A11, wie wir sie kennen, am Bundesligaspieltag ran darf. Das beziehe ich vor allem auf die Positionen wie Jeremy Frimpong, auf die Innenverteidiger, Grimaldo und die beiden Sechserpositionen. Auf der offensiven Halbposition ist das für mich einfach etwas ganz Wildes. Also da bleibe ich auch dabei, dass da kein Spieler irgendwie Attraktivität mitbringt, sei es ein Terrier, sei es ein Hofmann, sei es ein Teller, ein Adli. Da würde ich generell von wegbleiben. Ich glaube nicht, dass die sich lohnen. Es kann im Umkehrschluss auch geil sein, wenn du zum Beispiel siehst, dass ein Adli jetzt in der Champions League startet morgen Abend. Dann weißt du aber immer noch nicht, spielt jetzt ein Terrier oder spielt jetzt ein Hofmann am Wochenende. Also für mich ist das alles zu eng beieinander. Das ist die einzige Position, wo man es wirklich meiner Ansicht nach gar nicht lesen kann. Alles andere kann man dann logischerweise komplett mit der Champions League ablesen. Je nachdem, wer auf diesen stark besetzten Positionen dann in der Champions League spielt, wird wahrscheinlich am Wochenende nicht starten, weil Alonso letztes Jahr gerade in der Rückrunde ein sehr großer Freund davon war, fast eine 50-50-Rotation zu spielen. Muss man einfach abwarten. Meine persönliche Tendenz ist aber, dass, wie gesagt, die A11 in der Bundesliga ran darf und eben nicht in der Champions League.
Ja, am Anfang.
Ja, bis wir im K.O.-Teil sind. Ich glaube, dass sie die leichten Gegner easy wegputzen und gegen die großen Gegner darf dann so ein 50-50-Ding ran. Also 50% A11, 50% B11, je nachdem, wie das dann strukturiert wird. Ab der K.O.-Phase switcht das dann natürlich, wie es auch letztes Jahr war, dass wenn die K.O.-Spiele beginnen, die A11 in der Champions League spielt und die B11 dann eher so ein bisschen in der Bundesliga. Aber das ist ja noch weit zu gehen bis dahin.
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Leverkusen das so easy macht wie die letzten Jahre in der Gruppenphase jetzt an sich. Natürlich ist der Gegner nicht so stark, aber diese Leichtigkeit ist jetzt nicht komplett weg. Die sind ja immer noch sehr, sehr stark und auch gut gespielt gegen Hoffenheim, aber ich glaube nicht, dass die sich so mit der B11 da komplett easy durchkämpfen können. Deswegen ja, wird da auch der eine oder andere daran müssen. Aber ich würde allgemein sagen, dass für mich Chaka und Grimaldo die meisten Minuten machen in der Bundesliga oder allgemein bei Leverkusen.
Ja,
und dann Tabsoba, Würz und Boniface noch so zweite Reihe, dass die halt noch die ja, auf Platz 2 sozusagen, also Dreierpack, die nächstmeisten Minuten sammeln und beim Rest wird es schon Frimpong? Sehr. Glaube ich nicht.
Ich glaube, ich würde noch in diesen. Ich finde es sehr, sehr geil, dass du das in so zwei Badges aufteilst, weil das ist sehr, sehr treffend, dass wirklich Xhaka, Tah und Grimaldo wirklich nahezu felsenfest gesetzt sind und nie rotieren werden. Und dann so ein zweites Badge aus Tabsoba, Würz, Boniface und ich würde auch noch Frimpong reinpacken, die dann so, ja, ich sag mal 60-30 rotieren werden und alles andere dann tendenziell Richtung 50-50. Ich würde aber Frimpong dann noch mit reinziehen, tatsächlich.
Kann man machen, ja. Ich finde es sehr knapp bei ihm, aber finde ich beides plausibel. Mhm.
Ja, ich verstehe auf jeden Fall, wo ihr herkommt und bin da auch, glaube ich, eher bei Jakob. Wenn ich sogar, ich gehe fast davon aus, dass Bayer Leverkusen mit der A11 in die Champions League reingehen wird. Also seit Ewigkeiten jetzt mal wieder richtig mit einem richtig starken Kader für die Champions League qualifiziert. Und da schickst du bestimmt nicht im ersten Spiel deine B11 auf den Platz. Also kann ich mir im Leben nicht vorstellen,
dass da. Was heißt B11? Also
ja, ich sag A11. B11 ist ja egal. Die 11, die da bei Liga Insider steht, das ist für mich auch ungefähr die, die gegen Feyenoord spielen.
Das glaube ich gar nicht, tatsächlich.
Also,
ich muss dazwischen grätschen. Für mich wäre zum Beispiel, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Mukiele gegen Feyenoord spielt. Und es gibt ja nur die Möglichkeit, okay, du rotierst entweder komplett, dann gehen Mukiele und Belosian zum Beispiel für Hinkapi und Tabsoba rein. Was ich mir vorstellen kann, dass Mukiele reinkommt und nur einer von den beiden rausgeht, dass du so eine, du spielst schon eine Rotation, aber es ist auch immer noch mit recht vielen A-Spielern versehen, dass du trotzdem noch diesen Core beibehältst. Und ja, das ist halt dann, ich glaube halt, wie gesagt, Tah, Xhaka, Grimaldo werden immer spielen, solange sie fit sind. Und dann hast du immer so ein bisschen einen Hybrid-Mix aus diesen zweiten Reihe Spielern, die wir ewig genannt haben. Also Tabsoba, Frimpong, Würz, Boniface, die, wie gesagt, 60% aller Spiele machen und alles andere wird dann recht wild rotiert werden.
Ich weiß nicht. Ich fände es fahrlässig, wenn man gegen Feyenoord sagt, wir stellen nicht 100% auf, 100% Power, die wir haben und ja, spielen dann volle 11 gegen Wolfsburg. Also ich glaube, das ist eher andersrum. Ich glaube, okay, da wird die A11 gegen Feyenoord starten und gegen Wolfsburg vielleicht ein bisschen geschont. Außerdem hat man ein Heimspiel gegen Wolfsburg. Und selbst wenn die Kandidaten Würz, Boniface und so weiter dann ab Minute 60 reinkommen, kann man das Spiel noch easy entscheiden, glaube ich. Wie gesagt, also für mich wäre es sehr wild, wenn gegen Feyenoord nur ein, zwei Positionen anders sind als bei Liga Insider dargestellt.
Ja, finde ich auch schwer jetzt zu sagen. Ich glaube, ein bisschen anders als die gerade ist, wird es sein. Aber viel jetzt auch nicht. Ich denke auch schon, dass sie da mit gut Power reingehen werden. Und dann halt auf ein paar Positionen einfach die ganze Zeit rotieren und nicht so eine Europa League-Rotation nur umgekehrt geben wird für den Anfang, sondern ein bisschen mehr gemischt wird. Aber ich glaube, das kann man sehr gut absehen, wenn man die Aufstellung dann gesehen hat heute. Morgen spielen die ja erst, was auch wieder blöd ist, dass sie Donnerstag spielen. Obwohl es jetzt Champions League spielt endlich und jetzt hast du wieder dieses blöde Donnerstagabend und Sonntagsspiel. Also der Rhythmus ist halt nicht so perfekt.
Das ist irgendwie auch ganz komisch, dass jetzt Donnerstag Champions League ist, oder? Das ist irgendwie noch nicht so richtig in meinem Kopf angekommen.
Ja, ich finde es auch nicht so cool. Aber was ich auch nicht so cool finde, ist RB Leipzig. Aber ich glaube, wir können weiter reden,
oder? Shots fired. Ich will nur einmal abschließend sagen, ich glaube tatsächlich, das ist auch geil, dass wir das jetzt so ein bisschen rausgearbeitet haben. Dieses, weil ich am Anfang gesagt habe, dass es so eine Art AFB-11-Rotation sein wird, glaube ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das wird einfach ein sehr, sehr wildes Ding, was nicht wirklich ablesbar ist. Was natürlich nicht leichter macht, das Ganze zu lesen, aber ja, wenn, solange du halt die Möglichkeit hast, diese Power an beiden Fronten zu stellen, dann wirst du das auch in irgendeiner Art und Weise machen und dann wird die Rotation eher ein bisschen ekliger zu lesen sein. Ja. Außer jetzt, also wenn zum Beispiel Mukiele gegen Feyenoord spielt, dann bin ich mir zu 100% sicher, dass er nicht gegen Wolfsburg spielt. Also du kannst schon was rauslesen und wir können vielleicht auch nächste Woche dann nochmal so einen kleinen Recap dazu geben, wie wir das dann wahrgenommen haben tatsächlich. Aber ich glaube, es wird deutlich schwieriger, das Ganze zu lesen als letztes Jahr.
Ja, da können wir uns drauf einigen.
RB Leipzig. Gibt's da dann wirklich gegen viel Atletico? Rotationspotenzial?
Ich glaube, also viel nicht.
Ich glaube auch nicht.
Aber es gibt auf jeden Fall Positionen, die immer rotieren werden. Das ist zum einen Henrichs. Wenn die eine Viererkette spielen, das haben wir letztes Mal schon gesagt, bei Dreierkette sieht es dann wieder ein bisschen anders aus. Aber sonst ist das sehr viel Rotation mit Gerd Reuter. Dann für mich auch noch Haidara, jemand, der zwar immer sehr stark ist, aber übel verletzungsanfällig ist. Und ich glaube, der wird in der Champions League ziemlich sicher spielen, weil er eben so gut ist, aber in der Bundesliga auch ziemlich sicher dann eine Pause bekommen. Und sonst noch halt die Nusa-Position, die man eh noch nicht fest hatte, die wird eh die ganze Zeit rotieren, da wird es eh schwer sein, was zu bekommen. Und den Rest auch mit Šeško, glaube ich, wird jetzt erstmal beide Spiele machen und nicht so viel rotieren. Also jetzt die nächsten ein, zwei Wochen.
Ich gehe da komplett mit. Für mich gibt es auch nur diese drei Positionen, wobei tendenziell sogar fast eher vier Positionen, wo wirklich sehr, sehr viel rotiert werden wird mit der Rechtsverteidigerposition, die zweite Offensivposition, respektive, wenn sie eine Dreikette spielen, dann sozusagen der dritte Innenverteidiger und die beiden Sechster/Achter, also Haidara, Kampel, Vermeeren und Seiwald, da wird schweineviel rotiert werden. Das sind auch vier Positionen, auf die ich gar keinen Turn habe, weil es gefühlt unablesbar ist. Klar, du checkst, wenn die einen in der Champions League spielen, spielen die anderen am Wochenende, aber du hast keine Tendenz. Es wird auch viel gewechselt werden, da gehe ich stark von aus. Ich glaube, bei also Openda, Xavi, Raum, Lukeba, Orban, das ist alles safe gesetzt. Auch ein Šeško sehe ich als safe gesetzt, aber das muss man auch dabei sagen, Šeško wird jetzt wieder anfangen, gefühlt jedes Spiel in der 60. Minute runterzugehen. Macht es nicht unbedingt geil, aber ich gehe trotzdem davon aus, wie du auch schon gesagt hast, dass er fast jedes Spiel starten wird, weil du einfach diese Power brauchst und auch haben willst. Wird aber, wie gesagt, sehr, sehr früh, sehr, sehr häufig ausgewechselt werden, was dann auch nicht so unbedingt geil ist. Aber trotzdem besser, als komplett rauszurotieren, finde ich.
Ja, gehe ich zu 100% mit. Also habe ich auch nicht viel mehr sozusagen. Nur vorgestern hatten wir auch schon ein bisschen über den Spieltag geredet. Ich wollte trotzdem nochmal Klostermann erwähnen. Ich glaube nicht, dass man nach so einer soliden, guten Performance sagt, okay, jetzt in zwei Spielen mit Rotationen, der kommt gar nicht zum Einsatz. Hätte ihn definitiv im Hinterkopf als Alternative dann fürs Wochenende gegen Pauli. Und dann halt eben mit eventuell Systemwechsel irgendwie zur Dreierkette oder so. Aber sonst habe ich da auch nichts anderes noch sozusagen.
Ich glaube, RB ist sehr einfach zu lesen. Ich glaube, deswegen, wir können die auch abfrühstücken. Das wird sich nicht großartig verändern im Vergleich zu den letzten Jahren.
Ja, einfach viele Dauerbrenner, ne?
Genau. Also, die es aber auch vom Pensum her locker machen. Also auch, dass ein David Raum, das muss man auch mal sagen, das ist einer der fittesten Spieler der Bundesliga. Der ist so crazy fit, der kann gefühlt jedes Spiel 90 Minuten machen und ackert da auch immer bis zum geht nicht mehr. Das ist schon echt, echt impressive. Auch in Openda und Xavi haben letztes Jahr gefühlt jedes einzelne Spiel gemacht und immer durchgespielt. Das ist wirklich krass, was die für ein Pensum fahren können.
Ja, Orban genauso. Ist ja auch so ein Büffel, so ein unermüdbarer.
Aber IV ist für mich immer so, die haben halt nicht so dieses intensive Pensum. Also die können ruhig dauerhaft mehrfach Belastung spielen. Die wären, glaube ich, eher so konzentrationsmäßig müde, aber körperlich dann eher weniger. Na gut, wir haben noch zwei Mannschaften, die auch gestern gespielt haben. Und was
macht es einfacher?
Das macht es einfacher, ja, weil jetzt können wir so ein bisschen auch schon die Formation von gestern mit einbeziehen. Ich würde sagen, wir starten mit Stuttgart. Erstmal geiler Auftritt im Bernabeu, also ohne Spaß. Ich habe die erste Halbzeit auch mit Paul geschaut, war richtig geil, hat Spaß gemacht. Da hätten sie schon gefühlt drei Tore machen können. Zweite Halbzeit haben wir dann getrennt geschaut, weil wir konnten uns nicht mehr hören. So dachten, gar keinen Bock mehr.
Jetzt geschlafen.
Wir haben es zumindest versucht. geiles Spiel gewesen. Hätten sich auf jeden Fall mehr verdient gehabt. Trotzdem sehr, sehr geiler Auftritt und dicken Respekt an den VfB. Ich meine, Real ist jetzt auch eine Mannschaft, die man so bespielen kann. Die lassen das auch gerne zu, dass der Gegner halt mehr Ballbesitz hat. Aber es sah trotzdem wirklich geil aus. Und du musst auch erstmal die Eier haben, das im Bernabeu so zu spielen. Also wie gesagt, toller Auftritt. Leider dann am Ende ohne Ertrag. Aufstellungsmäßig gab es, ich würde jetzt nicht sagen, keine Überraschung. Ich finde es schon krass, dass ein Demirovic da nicht mit drin war. Aber das war auch ein bisschen abzusehen, wenn man so die letzten Wochen betrachtet hat. Weil die Offensive schon recht qualitativ auf einem Level ist. Gibt es da auch mit Sicherheit die Möglichkeiten, da weiterhin durchzurotieren. Er wird dann am Wochenende starten. Ich glaube aber auch für die nächsten Wochen. Ich habe vor zwei Videos oder so habe ich gesagt, dass Mittelstädt, Stiller und Undav die einzigen drei Spieler sind, auf die ich richtig Bock habe. Und ich bleibe auch dabei, weil mir das andere einfach preis-leistungsmäßig nicht attraktiv genug ist oder viel zu heiß ist. Wie seht ihr das Ganze?
Sehe ich sehr ähnlich. Ich würde auch fast das übernehmen, was Liga Insider da zeigt. weil ich glaube, dass Dirimirovic und Rieder die beiden sind, die von der Rotation profitieren, auch wenn man bei VfB dazu sagen muss, dass das der größte Abstand zwischen Champions-League-Spiel und Bundesliga-Spiel ist. Also haben ja jetzt schon gestern am Dienstag gespielt und dann Sonntag eben das zweite Spiel haben. Das ist schon, ja, ich weiß nicht, sind 5 Tage insgesamt. Also da sollte eigentlich wieder jeder an Bord sein. Trotzdem glaube ich, dass besonders Rieder es sich verdient hat und Dirimirovic ja auch eine gute Leistung gebracht hat. Zudem sollte Rouault eigentlich auch wieder jetzt back in der Startelf sein, ja. Da er direkt gegen Madrid gestartet ist, gehe ich davon aus, dass er in 5 Tagen auch wieder die Matchfitness für Dortmund am Start hat. Und sonst auch mit den 3 Kandidaten, die du jetzt genannt hast, würde ich mitgehen, die du auf jeden Fall safe halten würdest. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel Chabot kostet, aber 20, wenn der immer noch...
Der ist schweineteuer.
Ja, wenn der noch bei 20 ist, ist mir das auch zu teuer, deswegen, das wären auch so die 3 Kandidaten. Und vielleicht ist Wagnermann auch schon wieder ultra teuer.
Der ist doch recht günstig mit um die 10. Also den kann man sich eventuell... Da muss man halt einfach drauf hoffen, dass der fit wird. Der war immer ganz cool, wenn der fit ist. Aber der hat halt immer wieder kleinere Knocks oder hat dann so Spiele, wo er dann 3 Ballkontakte hat. Das ist halt mega nervig. Zu Ruo, ganz kurz dazu. Ich gehe auch davon aus, dass der jetzt halt wieder quasi zu 100% einsetzbar ist. Weil das war ja auch letzten Endes eine Schulterverletzung, keine Beinverletzung oder was Muskuläres, wo du noch ein bisschen drauf achten musst. Also sobald der fit ist, ist der auch fit und kann jedes Spiel machen, theoretisch gesehen. Und ich glaube, dass Mio spielen wird und nicht Rieder. Das noch zum Abschluss, weil es ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel und ich glaube, dann wirst du quasi deine A-Flügelbesetzung spielen mit Mio und Führig. Ich glaube nicht, dass Rieder gegen Dortmund spielt.
Okay.
Nur für das Wochenende jetzt. Wie gesagt, auf die Perspektive gesehen, auf was wir es bewerten wollen, ist es halt, wie gesagt, für mich, dass der Chor aus Undav, Stiller und Mittelstädt besteht, was interessante Spiele angeht. Ich meine, Karasor wird auch immer spielen, Chabot wird immer spielen, Wagnermann wird, wenn er fit ist, auch immer spielen, aber ja, Wagnermann kann man von mir jetzt auch noch mit reinholen, aber das wird irgendwie auch ein bisschen zu heiß, ich weiß nicht.
Ja, ich würde bei Stuttgart die 3, die ihr hervorgehoben habt, ich finde Mittelstädt nicht mehr so cool irgendwie wie letzte Saison vor allem und allgemein, also ich hätte, wenn dann nur richtig, wo ich mir sicher sein kann, bei Undorf und Stiller, ja, Mittelstädt finde ich da schon ein bisschen außen vor. Und Chabot würde ich aber auch noch mit reinnehmen, auch für 20 Millionen, weil ich bis jetzt finde, dass Stuttgart immer noch sehr, sehr gut spielt und gute Auftritte gehabt hat und für 20 Millionen ein Stamm-IV bei Stuttgart, der eigentlich alle Spiele machen wird, ist glaube ich auch sehr cool. Hat Rieder und Mio zusammen noch nicht gespielt?
Ich glaube nicht.
Okay, weil ja,
doch im zweiten, haben tatsächlich immer abwechselnd gespielt. Also die ersten beiden Spiele waren Mio Stadelf und im zweiten bei dem letzten Spiel dann Rieder. Und jetzt in Champions League ja auch nicht zusammen gestartet.
Ja, sonst hätte ich auch Rieder, also wenn es nicht gegen Dortmund geht, würde ich zu 100% Dimirovic und Rieder sagen, dass die ganz, ganz
aber sicher spielen. Dortmund
ohne spielen. Fall. Genau, aber mit Dortmund spielt Dimirovic glaube ich trotzdem und Rieder wird, ja, das wird wahrscheinlich eng, obwohl er sich wahrscheinlich auch verdient hätte und ich mir auch vorstellen kann, dass Hoeneß Rieder, Mio und Dimirovic irgendwie reinbekommen kann oder will oder wird.
Boah, weiß ich nicht. Wie willst du das denn spielen? Also für mich gibt es eigentlich nur die 2 Positionen, weil Führig war letzte Woche auf der Bank, der wird jetzt safe starten, Undav startet immer. Das heißt, du musst dann entweder Undav rausnehmen, das glaube ich halt gar nicht gegen Dortmund. Ist schwer.
Ja, oder Führig, aber ja, wenn der auch schon eine Pause bekommen hat.
Der hat ja letztes Spiel auf der Bank gesessen.
Ja, ich will noch vielleicht kurz 60 sagen, Minuten Führig und dann Rieder.
Ich finde Chabot überhaupt nicht geil. Ich weiß nicht. Ich finde den viel zu teuer.
Ich finde es okay.
Was sagt denn so Orban? Preis-Leistungsmäßig?
Ja, auch geil. Natürlich, für die rote Karte ist ja...
Genau, ich glaube, die kosten fast genau dasselbe. Und ich finde Orban halt für den Preis irgendwie geil, ja, aber auch nicht crazy geil. Und Chabot finde ich slightly zu teuer.
Ich finde... Ja, okay. Also ich finde, Orban hatte... Ich weiß nicht, irgendwie seit der letzten Saison oder seit der langen Verletzung, die er hatte... Irgendwie hat er für mich so einen Drop-off, auch wenn ich an die EM zurückdenke und so. Der ist irgendwie zu so eine Art Unsicherheitsfaktor geworden.
Älter,
ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, aber ich finde Orban bei weitem nicht mehr so attraktiv wie vor seiner Verletzung. Und wäre keiner, den ich mir aktuell holen würde. Ich habe irgendwie zu viel Angst bei seinem Spiel aktuell. Und der hat für mich strahlt er einfach nicht mehr diese allein die guten Kickbase-Punkte aus, aber auch nicht die Sicherheit irgendwie. Ich weiß nicht.
Ja, durch die rote Karte ist er jetzt sehr günstig geworden, deswegen finde ich den Preisblatt gut bei ihm. Aber wir haben ja auch schon als bei der Prognose gesagt, dass wir Orban nicht mehr so gut finden, oder war es letztes Jahr sogar schon? Ich weiß gar nicht mehr.
Nee, letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir es gesagt, auf jeden Fall. Letztes Jahr glaube ich
noch nicht. Dass er den Schnitt nicht mehr so fährt, letzte Saison auch nicht und einfach nicht mehr so stabil ist, und auch wegen EM, was Paul schon gesagt hat, aber wegen der roten Karte ist halt übel gedroppt, deswegen guter Preis und Chabot finde ich halt als Tritt besten Spieler bei Stuttgart für mich jetzt Kickbase preisleistungsmäßig. Also ich würde ihn halt vor Mittelstädt haben wollen wegen dem Preis noch.
Ich glaube, ich würde lieber 3 Millionen drauflegen und Mittelstädt mitholen. Aber ich check's trotzdem. Ich weiß das so. Ich glaube, die werden recht ähnlich punkten. Aber ich sehe halt bei Mittelstädt noch irgendwie die Upside des Scorer. Sehe ich es bei Chabot irgendwie nicht. Ah ja, Jakob, dein FC Bayern. Wie sieht's aus?
Der FC Bayern. ja, kann man glaube ich auch wie der Liga-Insider am besten bei sowas mal aufmachen. Was ich jetzt, was natürlich ein Dauerbrenner ist oder wer ist Gnabry. Aber es wäre dumm, glaube ich, ja, von neben, außer von Gnabry selber, wenn man ihn spielen lässt. Weil er allein schon letztes Jahr so oft wieder verletzt war, wie es dann mit der Doppelbelastung losging oder allgemein nicht fit wurde. Ich meine, jetzt hat er eine gute Vorbereitung gespielt, ist die ganze Zeit fit, hat alles viele Teile von den ganzen Spielen gemacht, aber trotzdem wäre ich da vorsichtig und ich würde ihn jetzt mal eine Pause gönnen, vor allem, weil man halt auch einfach eine gute Zeitbesetzung hat. Und ja, IV sehe ich gesetzt bei Bayern. Ich glaube, dass da ja vielleicht mal ab und zu ein Spiel macht, aber jetzt noch nicht. Da wird Upamecano und Kim die meiste Zeit spielen. Kimmich sowieso, Musiala für mich auch. Der wird natürlich mal ab und zu früher rauskommen oder auch mal eine Spielpause bekommen, weil es halt einfach normal ist. Aber der wird dann auch noch so einer von den Topspielern sein. Okay, natürlich dann auch jemand, der immer gesetzt ist. Und beim Rest sehe ich dann schon deutliche Rotationen. Wo ich Gnabry auf die Saison gesehen, wenn der weiter so fit bleibt, ein bisschen auf Nummer 1 sehe, weil das, glaube ich, gerade einfach der beste Außenspieler ist und wenn er halt fit bleibt und die Sachen gut wegstecken kann, dann wird er auch am meisten Spielzeit bekommen von den Spielern da vorne. Aber sonst ist da gut Rotation dabei und auch fürs Wochenende schon, wie gesagt, Gnabry sehe ich auf der Bank und sonst halt Außenverteidiger und Außenspieler vorne.
Ja, gibt es glaube ich wenig dazu zu adden. Ich würde, ohne Spaß, ich würde noch den Call machen. Fonzie Davis ist gerade eine absolute Kaufempfehlung. Ich finde dieses, wie sie es jetzt gelöst haben, durch erstmal die Bowie-Meniskus-Rissverletzung, für die es nicht mitbekommen haben, mit Rafa und Kimmich auf der rechten Seite. Es war ja sehr fluide gelöst jetzt in der Champions League. Gut, der Gegner war auch wirklich ein Freilos. Das war wirklich bodenlos, was die da gemacht haben. Das war gar keine Challenge. Aber die haben das richtig, richtig geil zusammengespielt. Die hatten wirklich eine übelst coole Absprache, Rafa und Kimmich. Haben das richtig geil gemacht. Und weil sie es eben so geil gemacht haben, glaube ich, dass dann ein Fonzie auf dieser linken Seite einfach gesetzt ist, weil es wäre für mich ein größerer Einschnitt zu sagen, okay, du bringst Pavlovic, was ich sowieso nicht auf ZM mit Palinja zusammenfühle. Ich glaube, das ist dann eher so ein Pavlo rotiert sehr viel mit Palinja-Ding. Und wie gesagt, dann Fonzie auf der linken Verteidigerposition gesetzt. Ich glaube, der kostet auch unter 20 Millionen mittlerweile. Wäre jemand, auf den ich gerade sehr viel Bock hätte, nur um das nochmal rauszuheben. Ich denke natürlich auch, dass da viel rotiert werden wird, aber ich glaube jetzt nicht so crazy viel wie zum Beispiel bei Stuttgart in der Offensive. Also Gnabry und Olise sehe ich da schon als Nummer 1 Flügelspieler relativ klar vorne. Und dann Coman bzw. Sané, der sich jetzt langsam ranarbeiten kann, hinten dran. Du hast eben schon gesagt, Upa, Kim, Musiala, Kimmich, Kane sind so die, die fast oder eigentlich jedes Spiel machen werden, die 5 Spieler. Rafa, solange er fit ist, eigentlich auch. Ich glaube, da wird man halt ein bisschen vorsichtig sein wegen seiner Verletzungshistorie, aber der ist auch in der, ich habe auch gestern zu Paul gesagt, was ist der bitte gerade für eine kranken Form, sowohl körperlich als auch von dem, was er spielt. Also Rafa macht ja übelst Bock dieses Jahr. Richtig geil, der hat die Vorbereitung unter Kompany auch stark für sich genutzt. Ja, und sonst überall, gerade wie gesagt, Palinja, Pavlovic, Finger weg, zweite Reihe, Flügelspieler von Bayern, weiß ich nicht. Also Sané, Coman, I don't know, hätte ich jetzt glaube ich auch nicht so den mega Bock drauf und alles andere kann man sich eigentlich ohne Probleme eintüten.
Ja, kann ich ehrlich gesagt nicht so viel hinzufügen. Ich glaube, das Spiel gestern hat nochmal gezeigt, dass Kimmich auch wirklich als Zentraler eingeplant ist. Für die ganzen Kimmich-Besitzer ja eigentlich sogar ganz gut. Ich glaube, dass er trotzdem in der Zentrale auf mehr Punkte kommt. Auch wenn natürlich hinten rechts das sehr wechselhaft ist, halt auch im Spiel, dass er auch öfter mal dann auf der rechten Seite steht am Ende. Aber ja, er wird von Kompany komplett in der Zentrale gesehen und ich glaube, das hat das Spiel gestern auch nochmal gezeigt. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum ich Bayern nach euren Statements hier noch in die Länge ziehen sollte.
Ja, also auch von den Stats her war das auf jeden Fall so. Ich habe gestern nochmal in die Stats reingeschaut, warum, also siehst ja nicht so unbedingt, was die Heatmap angeht, wer jetzt wo gespielt hat, weil es eben, wie gesagt, sehr fluide gelöst war, aber Rafa hat insgesamt 56 Pässe gespielt und Kimmich 87, also schon nochmal deutlich balldominanter. Also egal, ob er jetzt Rechtsverteidiger spielt oder Sechser, er ist trotzdem der halt asymmetrisch einschiebt und auf dieser Sechser-Position mehr vom Spielaufbau macht. Also als Kimmich-Besitzer muss man sich da auch jetzt nicht den Mega-Stress machen. Egal, wo er am Ende spielt, er wird halt trotzdem ein sehr balldominanter Spieler sein, was das Bayern-System angeht.
Jo. Ja, gehe ich natürlich auch so mit, habe ich ja schon gesagt. Und Davis auf jeden Fall auch ein guter Call durch die Bowie-Verletzung, muss man den, glaube ich, auf dem Schirm haben. Und Leimer als Rotationsspieler vielleicht mal beobachten, aber noch nicht overpayen.
Okay. Jo. Hört sich gut an.
Tobi, gehen wir rüber. Geile Überleitung.
Dann gehen wir rein in unsere Review-Show und starten natürlich wie immer mit der Fernschuss-Podcast Scorer-Garantie. Yes, sir. Jakob hittet 3 von 3. Jakob, was ist denn falsch mit dir, Alter? Magisches Duo und Scorer-Garantie komplett am Zünden hier. Gnabry, Ikitike, Adamu, alle 3 gehittet. 3 von 3 Punkten. Paul ist mit Doan reingegangen, ohne Scorer geblieben. Und ich bin mit Serge Gnabry reingegangen, der natürlich für mich auch gestochen hat. Ja, der Cheat ist jetzt leider gezogen, aber muss man natürlich auch mitnehmen. Damit haben wir an allen 3 Spieltagen Gnabry gepickt. Er hat an allen 3 Spieltagen gestochen. Und ich frage Jakob, wer ist deine Scorer-Garantie an diesem Wochenende?
Ich gehe mit dem 2. Ikitike mit Mamouche von Frankfurt.
Stark.
Ich fand es schwer, also nicht schwer,
ja,
aber weil wir noch viel offen haben, aber so, dass man sich denkt, so, jo, das ist gut, den brauche ich, kann ich jetzt aufbrauchen sozusagen, und gutes Matchup, fand ich alles ein bisschen schwer.
Paul.
Machen wir es kurz. Maximilian Wittek.
Nice.
Ich habe kurz überlegt, ob ich mit Boadu gehe.
Alter, das wird...
Aber also, bleiben darf man's
nicht. An der Stelle, kurzer Disclaimer.
Nein, Tobi,
nein, Paul, Ruhe. Ruhe. An liebe Bochum-Besitzer. Wir möchten an der Stelle hierauf hinweisen, dass wir jetzt den VfL Bochum in Grund und Boden jinxen werden. Wenn ihr also Spieler habt, wo ihr euch noch nicht ganz sicher seid, ob ihr sie behalten möchtet, dann möchte ich euch an der Stelle hier wirklich vom Herzen empfehlen, gebt sie ab, holt euch was anderes, denn jetzt beginnt der VfL Bochum-Jinx. Denn meine Scorer-Garantie ist De Witt. Und damit machen wir in der Scorer-Garantie 2 Bochumer voll. Erklärung bekommt ihr gleich in der Hot Zone, warum ich David gepickt habe.
Ich kann mit meinem magischen Duo weitermachen, yes. Dann, wenn Paul Bochum auch bei Heimmacht hat. Paul?
Ja, was, ich, du bist
ja, dann wir verlieren halt 6-0 gegen Kiel. Wir haben jetzt alle 3 in unseren Dingern auch noch Bochum.
Ich hab nein, nein habe ich nicht.
Okay,
ich nicht.
Okay, gut. Dann könnten sie vielleicht noch unentschieden spielen, wenn wir 2 von 3 haben.
Hast du in Bochum?
Ja, natürlich.
Ich wusste, ganz kurz, ich wusste schon, als du noch nicht da warst, wir haben Offport schon ganz kurz geschnackt, ich wusste, dass Paul Bochum auch auf dem Zettel hat, aber dass du jetzt auch noch auf den Train aufspringst,
ja,
die armen Besitzer.
Ja, wenn es die Möglichkeit gibt, 2-mal oder so im Jahr wird eine Mannschaft, die nicht so gut dasteht, gegen eine noch schlechtere Mannschaft spielen und wir werden alle genau draufspringen. Und es wird genau das Gegenteil passieren, das wird jetzt auch wieder sein. Deswegen, ja, mein magisches Duo ist Wittek und Boadu. Sozusagen die linke Seite bei Bochum und für mich auch die einzigen 2 ja fast schon Lichtblicke. De Witt kann man da noch mit dazu nehmen, wenn man will, aber ich finde, die 2 waren schon wichtig, vor allem voran, und Boadu natürlich, weil er das erste Tor gemacht hat, deswegen für mich die 2 stärksten Spieler bei Bochum momentan. Dann hat man mit Wittig natürlich noch jemanden, der neuer Standard-Experte ist, der auch schon als Stöger da war, ein paar Standards geschossen hat. Das ist natürlich auch immer Gold wert bei sowas. Und also mehr Scorer-Power gibt es bei Bochum einfach nicht als die 2, also mit Boadu und Wittek. Und deswegen sehe ich da mindestens einen Scorer von den 2, von Boadu oder Wittek gegen Kiel am Wochenende.
Geil.
Ja, ja, Tobi, dann mach du mal weiter.
Ich wollte gerade sagen, ich kann sehr, sehr gerne kurz anschließen an der Stelle. Ja, ich habe auch die Bochumer am Ende hier in der Hotzone mit drinne. Um spezifisch zu werden, habe ich die rechte Seite der Bochumer mit drinne, weil erstens, die meisten Angriffe der Bochumer werden trotzdem über die rechte Seite gespielt. Im Spielaufbau ist es recht schwer zu greifen, weil es eigentlich ein 4-1-2-1-2 ist mit einer engen Raute, es dann aber in-game meistens tendenziell eher in so eine Richtung 4-4-2 geht, mit Dani De Witt zum Beispiel auf diesem rechten Mittelfeldposten, respektive so ein bisschen auch einschiebend als Achter in diesem Bereich. Ich habe mir angeschaut, wo hat der FC Bayern die meisten Schüsse abgegeben. Und ich glaube, knappe 73% waren über diese rechte Seite, die rechte Angriffsseite der Bayern. Also Kieler ist da auch deutlich anfälliger als über die linke Seite, weil Timo Becker auf der RIV-Position einen deutlich besseren Job macht. Heißt jetzt nicht, dass ein De Witt und ein Boadu uninteressant sind, aber rein von den Stats her, rein von den Angriffszonen, die ich mir angeschaut habe, kann man sich, by the way, auf SofaScore und auf The Athletic ansehen, ist die rechte, die linke Seite, linke Defensivseite der Kieler deutlich anfälliger, weswegen ich die Bochumer rechte Offensivseite attraktiv finde. Dort ist eben Dani De Witt unterwegs, der auch gleichzeitig da ganz gute Läufe bisher gemacht hat und da eigentlich auch relativ gut ist, Angriffe zu initiieren. weswegen ich mit der rechten Seite von Bochum in meine Hotzone gehe. Das bedeutet, Boadu bzw. Dani De Witt sind meine zwei, die ich da besonders rausheben möchte, weil eben Kiel über diese Seite beim FC Bayern crazy anfällig war. Und deswegen ist De Witt auch am Ende meine Scorer-Garantie geworden.
Ja, mega. Geil, dass ich das so unwissend auch noch genommen habe und ihr da beide auch noch auf den Bochum-Hype-Train aufspringt. Ja, jetzt kommen wir mal weg von Bochum zu meiner Heimat. Und nach den aktuellen Entwicklungen und der letzten Spiele dieser Saison muss ich Union Berlin auf jeden Fall mal schnell in der Heimat unterbringen. So wie die in die Saison gestartet sind, zeigen die eben, dass sie wieder kompletten Union Berlin-Fußball spielen. Und dann wird auch wieder die alte Försterei zu einer absoluten Festung. Ich kann mir kaum vorstellen, dass in dem Spiel überhaupt mehr als zwei Tore fallen, weil Union wieder so defensiv stehen wird und halt mit ja einzelnen Nadelstichen, wie sie es auch gegen Leipzig versucht haben, was ja auch fast geklappt hätte, da wieder ordentlich für Gefahr sorgen werden. Ich finde, die Offensive ist eigentlich gut aufgestellt, dass sie auch gegen Hoffenheim genauso wieder reinkommen werden und kann mir vorstellen, dass sie das zu Hause gewinnen können. Dennoch wird auch die TSG ganz interessant sein, einfach wegen den Ballbesitzverhältnissen. Also ich sehe da besonders einen Stach und einen Grilic und so. Das sind für mich so Spieler, die in dem Spiel wirklich ziemlich safe einen grünen Balken machen, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Würde ich mich fast drauf festlegen. Aber eben, um das nochmal so zu formulieren, die Union ist wieder back. Union spielt wieder den Union-Fußball und Union wird zu Hause mindestens punkten. Und ich kann mir sogar gut vorstellen, dass sie gegen Hoffenheim gewinnen.
Nice, gefällt mir. Ja, ist tatsächlich, also jetzt kein spektakulärer Start der Köpenicker, aber die Ergebnisse stimmen auf jeden Fall. Jetzt zweimal in Folge zu Null gespielt, unter anderem gegen ein sehr gutes RB Leipzig oder zumindest auf Papier sehr gutes RB Leipzig. Ist schon strong. Also, dass man da gegen Hoffenheim was zu Hause mitnehmen kann, ist jetzt nicht mega unrealistisch. Gefällt mir. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ranken wir unsere Matchups. Jetzt hat jeder von uns einmal vorgestellt, oder?
Exakt, ja.
Exactly. Dann darf Jakob heute wieder beginnen. Hau mal raus. Nee, du hast das letzte Mal gemacht, oder? Dann fängt Paul an. Ja. Sorry.
Oh, ich fand's scheiße, die zu ranken.
Ja, deswegen, ich hab nämlich keinen Bock heute zu ranken, sonst hätte ich mich selber genommen.
Ja, ich glaube, das wird heute lustig. Also, auf der 9, also generell Platz 7 bis 9 habe ich jeweils beide Mannschaften unterstrichen. Heißt, übersetzt, dass ich beide ziemlich gleich stark finde. Auf der 9 habe ich Heidenheim gegen Freiburg. Ich weiß nicht, ich glaube, vielleicht sogar punktepotenter als jetzt die anderen Spiele da drüber. Aber ich glaube, das wird sich einfach komplett neutralisieren. Beide stehen defensiv sehr gut. Und ich weiß es nicht genau. Sonst, wenn es andersrum gewesen wäre in Freiburg, dann wäre ich wieder auf Freiburg gegangen und wäre wieder auf die Fresse geflogen, wie im Bochum-Spiel, was auch echt alles andere als dominant war. Da sie jetzt in Heidenheim spielen, gleicht das für mich das komplett aus. Das ist absolutes 50-50-Spiel für mich.
Ich habe sie auf 8, also eins höher. Ich finde ein Spiel noch uninteressanter, aber gehe ich voll mit.
Ja,
ist kein Spiel, auf das man gamblen sollte.
Hab sie auch auf 8. Gleiche Gründe.
Ja, sehr gut. Als nächstes habe ich Augsburg gegen Mainz auf 8. Ich sehe Mainz schon ein gutes Stückchen stärker. Kann mir vorstellen, dass sie das gewinnen, aber eben Augsburg wieder zu Hause. Keine Ahnung. Mainz ist halt auch einfach nicht gut reingestartet. Ich weiß jetzt nicht, wo sie in der Tabelle sind, aber die haben doch auch erst zwei Unentschieden jetzt gegen Bremen verloren, obwohl man das irgendwie doch hätte ziehen müssen. Da hat man auch gesehen, dass Mainz eben besonders zu Hause unglaublich eklig und stark sein kann. Ich weiß nicht, ob sie das so auswärts transportieren können und ob das nicht vielleicht ein Rückschlag war. Deswegen ist es für mich auch ein sehr enges Spiel. Außerdem auch noch mit Augsburg, einer Mannschaft, die auch ja, echt nicht für geile Punkte steht, deswegen sind die für mich auf Platz 8.
Habe ich wieder eins höher auf der 7. Ich finde Mainz einfach bisher ganz gut. Ist zwar auswärts und Augsburg ist keine Mannschaft, gegen die man jetzt irgendwie crazy Punktepotenzial hat, aber der Spielansatz der Mainzer gefällt mir trotzdem und ich glaube auch, dass man das auswärts in Augsburg so bespielen kann. Deswegen eins höher auf der 7.
Ich habe es auch noch eins höher auf der 6. Ich finde es aber jetzt nicht unbedingt besser, das Spiel an sich oder die Punkte für Mainz, aber ich finde den Rest einfach noch schlechter.
Es ist ein scheiß Wochenende für Matchups zu predikten. Generell für Kickbase-Punkte kann es auch, also es kann nicht mega unattraktiv sein, aber ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, eine geile Championship zum Beispiel aufzustellen.
Ja.
Ja. Als nächstes habe ich meine Heimmacht, Union Berlin. Für mich ziemlich knapp dran an einem 0-0-Spiel. Das wäre auch mein Tipp in dem Spiel und
ja, da ich glaube, dass die anderen beiden Spiele auch sehr gut unentschieden ausgehen könnten, aber dass da Tore fallen, denke ich, dass das Spiel laut meinen Tipps mit einem 0-0 eben mehr Kickbase-Punkte bedeutet und deswegen auf Platz 7 bei mir ist.
Schmacko Fazzi ist 1-1, Platz 9 bei mir. Katastrophen-Matchup.
Welches nochmal? Ich habe gerade vergessen.
Union Hoffenheim.
Bei mir ist auch auf Platz 9.
Also ich check, ja, ganz ich kurz, ich check, wieso du das als Heilmacht siehst. Ich kann es mir, ich weiß den Ansatz, aber letzten Endes ist Union so eine scheiß Kickbase-Punkte-Mannschaft. Sobald die ein Tor kassieren, ist das halt wirklich bodenlos. Und ich glaube sogar, dass Hoffenheim mir deutlich bessere Rohpunkte machen wird. Ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass sie daheim eigentlich recht stark sind, dass es am Ende so ein ekliges 1-1 wird und Katastrophenpunkte bei rumkommen.
Ja, ich finde es auch schwer, einfach zu sagen, halt, wer gewinnt zum einen. Mhm. Und ich sehe auch ein 1-1-Spiel könnte gut sein, weil Hoffenheim die Offensive gut ist und Union einfach die Defensive stark ist. Aber bei einem 1-1 werden die halt Neunter und beim Rest werden sie halt dann so Platz 7 vielleicht insgesamt. Deswegen, ja, ich finde es schwer zu ranken, aber ich finde es irgendwie von den Rohpunkten her Union leicht favorisiert für den Sieg, aber Punkte sammeln die halt nicht, wie Tobi schon gesagt hat, deswegen für mich sehr unattraktiv, wenn man das Ergebnis noch nicht weiß. Logischerweise.
Ja, also, sehr gut, danke Jakob für die Expertise.
Ja, danke.
ein Spiel, wo ich das Ergebnis auch gar nicht einschätzen kann, ist das nächste für mich. Auf Platz 6 habe ich Stuttgart gegen Dortmund. Sehe ich einfach relativ ausgeglichen, aber eben von den Mannschaften deutlich stärker als alles darunter. Könnte wieder, wie Tobi sagen würde, ein High-Scoring-Game werden. Deswegen ist es für mich noch ein Platz höher.
Ich habe es auf der 4 sogar. Ich glaube, das ist das ist einfach ein recht gutes Spiel. Letztendlich, ich glaube, es gibt solche Spiele, wo dann einfach sehr, sehr viele hochqualitative Chancen entstehen. Und das ist für mich genau so ein Spiel. Also Stuttgart auch gestern im Bernabeu, die haben gefühlt 20 Schüsse selber initiiert, aber 20 zugelassen. Und sowas Ähnliches erwarte ich, wobei ich Dortmund wesentlich schlechter finde als Real Madrid. Also ich kann mir vorstellen, dass Stuttgart das, wenn sie so gut spielen wie gestern, zieht, recht gut spielen werden, mit recht vielen, wie gesagt, qualitativ hochwertigen Chancen. Und deswegen bei mir am Ende sogar auf der 4 gelandet.
Ja, bei mir sind sie zwischen euch auf Platz 5. Ich sehe es ähnlich wie Tobi. Viele Chancen und auch ein paar Tore, denke ich. Aber ja, ich glaube, es wird ein wildes Spiel und dadurch halt wenig Rohpunkte.
Gibt uns wieder das 4-3 von damals, was unser Spiel des Jahres geworden ist. Junge, war so gut.
Ja, sehr gut. Ja, wie gesagt, das sehe ich ein bisschen ausgeglichener, was ich dann weniger ausgeglichener sehe, aber was wahrscheinlich das größte Fucker-Potenzial hat, ist eben Bochum gegen Kiel. da spielen zwei der schlechtesten Mannschaften der Bundesliga gegeneinander. Eben die schlechteste, meiner Meinung nach, gegen eine bisschen weniger schlechte und da Bochum auch so unglaublich billig ist, braucht man sich auch ehrlich nicht beschweren, wenn es dann am Ende schief geht. Also viele Spieler sind nicht mal an den 5 Millionen dran. Und wenn man den Gamble gegen Kiel mal eben eingeht in einem Bochumer Heimspiel, was sich eigentlich seit Jahren immer ganz gut ausgezahlt hat, dann sollte man da nicht so auf die Schnauze fliegen. Ich sehe die Tendenz relativ klar bei Bochum und deswegen sind die bei mir auf Platz 5.
Ich sehe es überhaupt nicht klar. Ich würde es mir sehr wünschen und ich sehe es klar bei Bochum im Sinne von, da ich glaube, dass sie das Spiel gewinnen werden. Ich glaube aber nicht, dass es hier geile Punkte geben wird, beziehungsweise, dass sie zu Null spielen. Deswegen sind sie bei mir nur auf Platz 6 sogar gelandet. Keine Ahnung. Ich sehe da einfach so ein 2-1, wenn es richtig geil läuft, ein 3-1. Bochum hat mir bisher aber auch noch nicht, was Rohpunkte angeht, so krass gut gefallen. Deswegen, auch wenn ich Bock habe, darauf zu gamble und ich glaube auch, dass da echt viele Preis-Leistungs-Monster an dem Wochenende gibt, ist es, was die Gesamtpunkte angeht, für mich jetzt kein Spiel, wo ich glaube, dass das übertrieben scheppern wird. Deswegen nur Platz 6.
Ja, ich habe auch Bock zu gamblen, aber ich habe die jetzt auch noch auf Platz 7 sogar, weil die halt beide zu schlecht sind, um erstens gute Punkte zu machen. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie die abschießen, aber ich kann mir vorstellen, dass Bochum so ein 2-0 macht und dann, wie Paul schon gesagt hat, Preis-Leistung und Tobi auch schon, ist das halt dann das Beste, was es gibt fürs Wochenende, so gefühlt. Aber insgesamt von den Punkten kann ich mir halt auch so ein 1-1, 2-1 vorstellen und allgemein, keine Ahnung. Bochum fehlen halt die ganzen guten Spieler und deswegen ist das da nicht so klar. Deswegen nur Platz 7 sogar.
Ja, ist ja alles trotzdem noch einigermaßen nah beieinander.
Ey, an dem Wochenende ist es unmöglich zu callen. Also wir haben letzte Woche ganz stolz gesagt, ich glaube, wir predicten immer sehr, sehr gut. Ich glaube, an dem Wochenende kann legit alles passieren. Deswegen, das wird Horror, das zu callen hier.
Ja, als nächstes auf Platz 4 treffen zwei sehr gute Offensiven und eine gute Defensive aufeinander. Deswegen sehe ich den Edge bei Frankfurt gegen Gladbach, besonders auch wegen dem Heimspiel, und sage, dass Frankfurt gegen Gladbach einigermaßen viele Tore beinhalten wird und Frankfurt sich durchsetzen wird. Ich finde, da laufen einfach sehr viele punktepotente Spieler rum. Deswegen finde ich das Matchup auch ganz cool zum Aufstellen.
Ja, habe ich eins höher auf der 5 dann dementsprechend. Ich glaube auch, dass beide Offensiven echt Spaß machen könnten. Ich glaube, die Frankfurter Defensive ist ein bisschen besser und gefestigter als die Gladbacher Defensive. Ich habe auch echt lange überlegt, ob ich die Frankfurter Offensive in die Hotzone reinnehmen will, weil mir das Defensivverhalten von Gladbach gegen Stuttgart gerade in 1-gegen-1-Situationen überhaupt nicht gefallen hat. Und Ekitike und Omar Musch sind halt gefühlt die besten 1-gegen-1-Spieler der Bundesliga. Also da sehe ich schon dickes Potenzial. Habe auch überlegt, Ekitike als Scorer-Garantie zu nehmen. Habe es mir immer noch aufgehoben. Ich glaube, das kann echt cool sein für die Frankfurter. Deswegen meine Tendenz recht klar bei den Frankfurtern. Vor allem, wenn bei Gladbach dann noch die Offensive größtenteils ausfällt oder die Woche nicht anständig trainieren konnte. Deswegen trotzdem nur auf Platz 5, weil Gladbach halt trotzdem einen sehr, sehr guten Eindruck macht bisher und eigentlich so ein bisschen punktemäßig unter den Erwartungen rumläuft, aber höher als das nicht.
Ich habe es eins über Dortmund und Stuttgart, also auf Platz 4. Ich finde, das ist eigentlich fast das gleiche Spiel, nur dass Gladbach nochmal deutlich defensiv schwächer ist als Dortmund und Frankfurt ähnlich stark wie Stuttgart da vorne ist, momentan mit den zwei Ekitike und Mamouche vor allem, deswegen sehe ich da halt einfach noch ein bisschen, ja, noch mal ein bisschen mehr Tore von denen und dadurch auch mehr Punkte.
Ja, sehr gut. Auch das wieder sehr ähnlich. Ja, dann als nächstes könnt mir jetzt die Bremen-Brille aussetzen oder nicht. Ich habe Bremen gegen Bayern nur auf 3, auch wenn Bayern gestern 9-2 gegen Zagreb gewonnen hat. wer das Bremen gegen Dortmund-Spiel gesehen hat, der hat auch gesehen, dass Bremen zum einen relativ gut gegen diese sehr starken Mannschaften klarkommt und zum anderen eben auch sich in den letzten Jahren auch ein bisschen zu so einer Heimmacht gemausert hat. Ich glaube auch, dass Bayern eben mit Coman und je nachdem, wer auf der anderen Seite startet, nicht unbedingt die absolute AF in der Champions League auf den Platz bringt. Bei einem Serge Gnabry hätte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Angst noch. Deswegen glaube ich, dass es Bayern härter haben wird als meine beiden Top-Matchups, bei denen ich, denen ich beiden zutraue, dass sie auch den Gegner komplett überfahren könnten. Deswegen glaube ich, dass Bremen ekliger Gegner für Bayern ist.
Ich finde Bayern halt bisher wirklich mies impressive, was den gesamtmannschaftlichen Ansatz angeht, und Leipzig überzeugt mich halt noch gar nicht, deswegen habe ich Bayern auf der 2. Die machen einfach einen geilen Eindruck, jetzt unabhängig von dem Champions-League-Spiel, das war auch ein Heimspiel und Zagreb hat wirklich nichts großartig dagegen getan, um hier nicht überrollt zu werden. Bremen ist da schon der deutlich bessere Gegner, vor allem auswärts in Bremen ist immer ekelhaft zu bespielen, da gebe ich dir voll recht, aber Bayern ist halt viel zu gut aktuell und ich sehe dann deutlich sicheres Punktebild und deutlich sicheren Sieg als Leipzig gegen Pauli auswärts, weil Pauli zu Hause eigentlich gut ist und bisher auch einen guten Fußball spielt und Leipzig mich halt bisher noch gar nicht überzeugt hat.
Ja, gehe ich auch mit. Ich habe Bayern auf 2 und ja, logischerweise Leipzig dann auf 3, also die getauscht. Ich hatte die auch am Anfang mal andersrum, aber ja, Leipzig hat einfach nicht so überzeugt und Pauli, finde ich, zu Hause irgendwie hat immer noch für mich, ist nicht so wie Kiel. Kiel ist für mich schon die schlechteste Mannschaft aktuell und Pauli ist für mich immer noch jemand, der da ein bisschen Gegner mehr ärgern kann und Leipzig gegen Union war auch wirklich nicht so stark. Deswegen, ja, finde ich Bayern nochmal ein bisschen cooleres Matchup auf Platz 2.
Ich finde, Pauli hat sich offensiv bisher so unglaublich schwer getan, dass ich zu null fast safe sehe für Leipzig.
Wenn es daheim wäre, safe, aber auswärts ist halt immer nochmal eine Sache.
Na, das glaube ich nicht.
Leipzig ist nicht konzentriert, die sind immer noch nicht im Matchmodus. Die brauchen noch einiges an Spielen, bis sie wirklich diese Kaltschnäuzigkeit drin haben. Weiß nicht, ich glaube, die tun sich aktuell noch sehr, sehr schwer.
Ja, vielleicht brauchen die jetzt das Champions-League-Game, um mal richtig in Form zu kommen.
Kann gut sein, ja.
Ja, und Top 1 hat sich rausgestellt. Haben wir alle gleich. Leverkusen gegen Wolfsburg zu Hause.
Damit wir es nicht einmal sagen können, sticht.
Ja, ja, hat heute gar nichts gestochen, Alter. Nee. Nicht mal bei euch beiden.
Also, auch bei uns hat recht viel gestochen, glaube ich sogar. Ich glaube, 3 oder 4 haben gestochen.
Ja.
Ja, okay. Egal.
Ja, gut, dann hat es bei mir halt nicht gestochen.
Ja, das, wie gesagt, an dem Wochenende hat das nichts zu sagen, gar nichts.
Was aber stechen wird, ist meine Champions League. Fuck.
Ja,
gut, He fumbled it.
Ja, meine Champions League sticht am Wochenende auch, aber die Championship natürlich auch. Mann, das ist auch einfach zu nah beieinander. So, welche Aufstellung habt ihr und welchen Torwart hast du, Jakob?
Aufstellung habe ich die 3-5-2.
Sticht.
Und Torwart Kawashatos.
Sticht.
Nice, ich habe Zeti ins Tor gestellt.
Nice. Ja, Caro Santos ist für mich ein Must-Play, aber Jakob und ich ticken da auch komplett gleich. Wenn wir einen günstigen Torwart sehen, da schmeißen wir uns drauf wie keine Ahnung auf was.
Achso, ich spiele auch 3-4-3.
Mann, den Wechsel hier.
Yes.
Der Wechsel. Let's go.
Verteidigung, ich habe immer noch ein 50-50-Duell im Mittelfeld. Mal schauen, ob ich es noch ändere. In der Verteidigung fange ich erstmal mit dem Bochum an, weil das muss natürlich Let's sein go. Mit Medic. Jemand, der ganz cool gepunktet hat wie der letzte Spiel. Kann gut punkten, kann auch nach hinten losgehen, aber was soll's. Da habe ich sogar Orban gepickt, weil ich jemanden noch von Leipzig mit abdecken wollte, weil Paul ja meinte, zu null Chance ist sehr hoch. Muss man gegen Pauli halt, oder kann man gut abdecken und der Rest war einfach zu teuer von den Verteidigern und Orban sehe ich da halt auch gut gesetzt. Und dann noch Guerrero, der richtig Bock macht bei Bayern aktuell, der wahrscheinlich spielt, könnte auch auf eine Pause bekommen, aber ich glaube, man muss es fast riskieren, weil das halt einfach auch für Kickbase, für das Punktesystem einfach ein perfekter Spieler ist.
Ja, ich gehe auch erstmal mit Guerrero, um da direkt mit einzuleiten. Daneben habe ich Grilic, habe ich ja eben schon gecallt. Also Hoffenheim wird so viel Ballbesitz haben, dass sich ein Grilic und ein Stach einfach lohnen werden. Einen von beiden stelle ich dann und dann stelle ich am liebsten natürlich meinen eigenen Spieler. Und daneben habe ich sogar im selben Matchup Jogo Lech, weil er bis jetzt so gut gepunktet hat. Und ich glaube, auch das Spiel wird ihm wieder liegen. Es ist fast egal, wie das Spiel ausgeht. Der wird auch safe einen grünen Balken machen. Deswegen tatsächlich meine Defensive spielt gegeneinander.
Geil. Ich habe auch Rafa, wer hätte es gedacht. Absolutes Must-Play, wenn er spielt. Und den Gamble muss man eingehen. Stelle ich sehr selten auf, aber ich habe auch Alejandro Grimaldo. Habe ich richtig Bock drauf gegen Wolfsburg. Ich glaube, dass der da dickes, fettes MVP-Potenzial hat. Gerade wenn es dann die Rohpunkte reinscheppern. Und Wolfsburg hat mir bisher auch beim Standardverteidigen nicht wirklich gefallen. Also das könnte hitten. Deswegen Rafa, Grimaldo schon eine Menge Gelb mit drin. Und mein dritter Verteidiger ist dann Moritz Jens von den Mainzern. Hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht im ersten Spiel. Jetzt gegen Bremen sofort in der Startelf gewesen, auch viel Lob bekommen. Und ich glaube, selbst wenn die nicht zu Null spielen, hat der irgendwie grüne Balkenpotenzial. Deswegen Jens für unter 10, für mich ein cooler Pick.
Mainzer habe ich nicht im Team. Ich habe, um im Mittelfeld weiterzumachen, ich habe gesagt, Leipzig finde ich sehr stark, deswegen habe ich Simmons und Campbell drin. Ich finde, man muss irgendwie drauf gamblen, dass eine Mannschaft komplett durchdreht und da habe ich mich für Leipzig entschieden. Deswegen die beiden. Dann in der Mitte meine Scoring-Garantie, Maximilian Wittek in der Championship. Mann, ich wollte schon wieder sagen, so eine Scheiße. Und als viertes noch Kingsley Coman, weil er ziemlich sicher starten sollte. Hat in der Champions League, ist er überhaupt eingewechselt worden? Ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Sollte ziemlich sicher spielen, deswegen mein zweiter und letzter Bayern-Spieler.
Ja, ich habe extra zwei Buche in meine Championship gepackt, damit ich das Voting auf Insta auch mal deutlich verlieren kann. Das ist automatisch, wenn man zwei schlechte Mannschaften da drin hat. Und zwar auch Wittek, wen auch sonst. Jemand anders gibt es, glaube ich, nicht, der richtig punktepotent ist. Dann habe ich mich für Freiburg entschieden. Noch. Ja, dein David im Mittelfeld oder was?
Selbstverständlich. Ja.
Also Doan und Wanner. Ich hätte irgendwie Bock auf Wanner, weil der halt geil war. Nice. Aber ich glaube, ich gehe einfach komplett auf Freiburg, weil ich Grifo drin habe und dann auch mit Doan noch weitergehe. Und dafür war er nicht. Und dann Amiri noch mit dabei von Mainz. Weil es halt auch einfach wieder so ein, braucht man nicht viel dazu sagen. Ist einfach ein Top-Kickback-Spieler. Deswegen auch rein. Und dann noch Kimmich, weil der auch einfach immer spielen wird. Und ich halt dann noch einen sicheren Bayern-Starter mit im Team habe.
Geil, gefällt mir. Ja, ich bin auch den Individual-Performer-Ansatz gegangen. Ich habe auch Amiri, ich habe auch Xavi Simons, weil sie einfach die besten Spieler von der jeweiligen Mannschaft sind an dem Wochenende. Ich habe Flo Würz-Abi mit dabei, habe ich übel Bock drauf auch. Jetzt allein gegen Wolfsburg, da kannst du ja wieder richtig scheppern, muss ich euch nichts erzählen. Ich habe auch Kingsley Coman, einfach den Gamble kann man eingehen. Ich gehe auch recht stark davon aus, dass er starten wird, damit Gnabry auch mal eine Pause bekommt. Hat jetzt auch wieder 90 Minuten in der Champions League gemacht. Deswegen Kingsley Coman-Time am Wochenende. Und natürlich den GOAT, Dani De Wit, selbstverständlich.
Und dann mit dem 26er Average.
Der wird so scheppern gegen Kiel, MVP. Jo. Im Sturm habe ich dann meinen zweiten Bochumer mit Kylian Mbappé, aka Myron Boadu. Und mein zweiter Stürmer ist dann den ich eigentlich als Scorer-Garantie nehmen wollte, Hugo Ekitike.
Hey, dann hast du ja auch zwei Bochumer, dann ist ja dein Team auch nicht so gut für die Abstimmung. Paul, hast du einen Bochumer?
Ich habe einen, ja.
Alter, Paul, du gewinnst es.
Den besten Bochumer.
Ich habe im Sturm Harry Kane und Marmoush ganz trocken. Trocken.
Auf trockenen nice. Start.
Ja, ich habe ja Dreier Angriff. Ekitike, Serhou Guirassy und Luis Openda.
Alter, da scheppert's richtig.
Da scheppert's aber richtig.
Da scheppert's richtig. So gut Geld rein investiert, bin ich mal sehr gespannt.
Da wird's
scheppern. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Ich hab Bock, wird ein sehr wildes Wochenende, Matchup sehr close, aber ja, das sind eigentlich immer ganz coole Wochenenden, weil meistens punktet man an den Wochenenden, wo man es nicht erwartet, dann irgendwie super random, mega gut. Deswegen gucken wir mal, ob der Fluch so weitergeht oder gebrochen wird. Ich habe auf jeden Fall Bock aufs Wochenende, freue mich auf die Streams, also wenn ihr Bock habt auf Watchalongs, ich werde wahrscheinlich sogar Freitagabend ein Watchalong machen, auf jeden Fall Samstag die Konferenz wieder auf YouTube streamen, falls ihr da mal Bock habt dabei zu sein, würde mich sehr freuen. Und das war's von mir, ganz viel Spaß und die Jungs haben die Schlussworte.
Ich hab jetzt schon Angst, ob ich bis Freitag noch schlafen kann, wenn ich daran denke, dass Tobi wirklich Augsburg gegen Mainz Watchalong. Also da, ich glaube, da kann ich vor Spannung gar nicht mehr schlafen.
So eine Kacke. Ich kann einmal nicht ins Training gehen wegen meinem neuen Tattoo und denkst so, ey geil, dann kann ich Watchalong machen. Dann bin ich gestern mit Paul hier in der Party, freue mich brutal darauf. Sag noch zu Paul, bitte sei einfach kein Scheißspiel und dann lese ich da Augsburg gegen fucking Mainz. Es ist bodenlos, ohne Witz.
Ja. Deswegen schauen wir besser den Samstag dann noch zusammen. Und ja, mehr habe ich auch nicht zu sagen. Ich hoffe, meine Individual-Performer in meinem Team, den Link dieses Wochenende, glaube ich. Deswegen hören wir uns dann Montag und gucken mal, wie es gelaufen ist.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Noch eine schöne Restwoche und dann sehr viele Punkte am Wochenende. Und man sieht oder hören uns eher am nächsten Montag. Macht's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao. Vielen Dank fürs Zuhören, Freunde. Wenn euch das Ganze Spaß gemacht hat, lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Macht hier mal die 5 Sterne auf Spotify voll und folgt uns auch sehr, sehr gerne auf Instagram fernschuss.pod. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.